Hallo, hallo! Bevor es losgeht, Leute, haben wir noch eine kurze, ganz wichtige Durchsage.
Ja, wir sind nominiert beim Podcastpreis und wir würden uns so sehr freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Das wäre eine Riesenehre, ein riesengroßes Kompliment an uns.
Weil es liegt in eurer Hand. Es ist der Publikumspreis für Spannung. Das heißt, wenn ihr alle abstimmt, dann können wir das Ding zusammen gewinnen. Und wir haben uns auch was überlegt, Leo, oder? Wir bringen einfach eine extra Folge raus, wenn wir gewinnen.
Also es gibt auf jeden Fall als Dankeschön von uns, falls wir den Podcastpreis gewinnen, eine Folge als Dankeschön.
Also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder Podcastpreis Mord auf Ex googeln und abstimmen. Dankeschön!
Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Hallo ihr Lieben, wir haben eine traurige Ankündigung, wo wir jetzt alle ganz fest zusammenhalten müssen und durch müssen. Und zwar wird es die nächsten 2 Wochen keine Mord auf Ex-Folgen geben. Dafür aber heute eine umso spannendere mit 2 Experten, die dabei sind. Wir sind die nächsten 2 Wochen auf Live-Tour, deswegen fällt es uns schwierig, da auch noch Podcast-Folgen zu produzieren. Danach sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns aber in alter Frische wieder. Und für alle, die sagen, ich halte es nicht aus ohne euch, beziehungsweise wir ohne euch auch nicht, dann könnt ihr auf Instagram, Facebook oder TikTok unter Mord auf Ex Podcast die nächsten 2 Wochen umso mehr von uns sehen. Wir werden euch nämlich bei der Live-Tour ein bisschen mitnehmen. Und jetzt beginnt die Folge. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord auf Ex.
Hallo.
Wir haben ganz besondere Gäste.
Hallo.
Wollt ihr euch selber vorstellen? Sollen wir euch vorstellen? Was wollt ihr?
Lieber selber bitte.
Wir können uns, glaube ich, selber vorstellen, oder?
Fang du mal an, Richard.
Ja, also mein Name ist Richard.
Mein Name ist Daniel.
Und wir machen gemeinsam einen Podcast, der nennt sich Geschichten aus der Geschichte.
Und wir haben uns gedacht, wir machen uns jetzt einfach mal richtig doll selber Konkurrenz und stellen euch diesen wundervollen Podcast vor mit 2 Leuten, die eigentlich viel mehr Ahnung haben als wir.
Nee. Eigentlich andersrum formuliert. Wir waren total schlau und haben uns gedacht, wir holen uns einfach richtig gute Experten uns in die Folge rein, damit wir nicht mehr über das ganze Geografische und Historische sprechen müssen und eventuelle Fehler machen.
Ja.
Und das jetzt vermeiden. Jetzt
also
haben wir euch.
Fehler machen wir auch. So ist nicht.
Nein, das darf so nicht sein. Das wird jetzt rausgeschnitten.
Das schneiden wir.
Nein, aber wir sind sehr happy, dass ihr hier seid, weil ihr sprecht ja in eurem Podcast auch manchmal über Kriminalfälle tatsächlich.
Oh ja. Mhm.
Weil ich habe neulich auch gedacht, also ehrlich gesagt, bei uns ist immer die Frage, die uns Leute stellen, so, was ist, wenn es irgendwann keine Fälle mehr gibt? Meine Eltern sind immer ganz entsetzt und sind so, Lynn, du hast irgendwann keinen Job mehr, weil vielleicht gibt es irgendwann keine Verbrechen mehr. Und dann denke ich immer so ganz im Ernst, guckt euch die ganze Geschichte der Menschheit an. Es sind alles Verbrechen. So.
Oh ja.
Also,
oh ja.
Aber um einmal kurz einen Podcast von euch ein bisschen einzuordnen, weil für die Leute, die es noch nicht gehört haben, macht es, holt es nach. Es ist ein Podcast, in dem ihr über die Geschichte sprecht und dann einzelne Geschichten aus der Geschichte heraussucht, wo man mehr drüber erfahren könnte. Und ich habe in der letzten oder vorletzten Folge von euch einen Satz gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es von euch war, wo ihr gesagt habt, ja, irgendwie ist ja eh alles interessant. Und das stimmt schon irgendwie, ne? Also ihr habt uns angekündigt, dass ihr in dieser Folge über Pflanzen reden wollt. Also ich glaube, alles kann irgendwie interessant sein, wenn man sich die richtigen Infos sucht.
Ja,
weil die Kontexte so entscheidend sind. Also das ist im Grunde genommen ist jede Geschichte auch wichtig zu erzählen, weil in jeder Geschichte steckt auch so ein Wissen drum über die Zeit, über die Gesellschaft. Und wenn man die Welt besser verstehen will, dann muss man diese Kontexte kennen.
Mhm. Hat ja auch teilweise viel mit heute zu tun. Also man kann ja aus der Geschichte auch viel erklären, wo wir heute sind. Also guckt man sich jetzt gerade irgendwie Russland an und den ganzen Konflikt. Ja. Das ist ja immer ganz spannend, zurückzublicken. Aber ich habe mir überlegt, Leo hat gesagt, es ist Kindergarten, aber ich will es trotzdem machen. Es ist, glaube ich, ganz passend zu unserer aktuellen Folge und vielleicht erfährt man ja dann noch ein bisschen was über euch oder auch über uns. Und zwar wollen wir ja heute über eine einsame Insel sprechen und deswegen meine Frage zum Anfang, welche 3 Dinge oder ihr könnt auch mehr oder weniger sagen, würdet ihr mit auf eine einsame Insel nehmen?
Oh je, eiskalt
erwischt. Ich packe meinen Koffer und nehme mit.
Leo hat schon gesagt, Waffeln, oder? Wohin?
Also ja, mein Hund und Waffeln. Waffeln sind sehr lecker.
Aber dann nimmst du ein Waffeleisen und Teig so separat in so einer Flasche mit oder was ist der Plan?
Da muss ich ja schon, habe ich schon direkt drei Sachen, ne?
Ja.
Und darf der Teig nie ausgehen?
Ja. Sind, ich brauche einfach das Ganze, die ganzen Werkzeuge und Pflanzen, die ich anbauen muss, um, und da kommen wir zu Pflanzen wieder, die ich, um irgendwann Getreide zu erhalten und Waffeln.
Weil ich hätte jetzt auch gesagt, so, ich hätte gern meinen Computer mitgenommen, aber der Akku hält nicht so lange. Das heißt, ich müsste auch die ganze Stromversorgung mitnehmen.
Also ich bin da praktikabel, ich nehme ein Messer mit und zwei Bücher.
Ja.
Ja, weil da bin ich immer unterhalten und mit dem Messer kann ich im Grunde alles machen, was ich dann mir sonst noch zusammenbauen muss. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt gerade das Spiel gespielt, Stranded Deep, wo man ein Computerspiel, wo man auf einer einsamen Insel landet.
Das heißt, du bist Experte.
Ja, ja.
Aber deine Antwort kommt auch am nächsten an die Antwort heran, die die Protagonistinnen und Protagonisten in der Geschichte, glaube ich, umgesetzt haben.
Beziehungsweise, da würde ich ja eher sagen, Schreibzeug, weil dann, also die Bücher hast du ja irgendwann ausgelesen und dann willst du, vielleicht schreibst du deine eigenen Geschichten und das ist ja auch, was unsere Protagonistinnen
gemacht haben. Und was würdest du mitnehmen?
Ja, Schreibzeug, sag ich. Nein, aber tatsächlich sollte man, glaube ich, sehr praktikabel sein und sagen, was braucht man auf einer einsamen Insel? Und das ist ja einmal Wasser. Also vielleicht würde man so gucken, ob man so ein, es gibt ja so ein Ding, dass man in Bäume reinhaut und dann kann man da Wasser bekommen. Keine Ahnung, wie das heißt. Und halt irgendwie ein Messer, glaube ich, auch sinnvoll. Ja. Vielleicht ein Gewehr, aber da sehen wir ja auch später, das kann auch negative Folgen haben. Aber ja, also vielleicht finden wir ja heute in der Folge noch Sachen, wo wir denken, ah ja, die hätte man mitnehmen sollen oder vielleicht auch nicht.
Ja, also wir reden heute über einen Fall, der nennt sich in den Medien, in den Büchern, die schon über ihn existieren, die Galapagos-Affäre. Und es ist eine Geschichte von verschiedenen Menschen, die sich genau wie wir gerade auch die Gedanken gemacht haben, was könnten sie auf eine einsame Insel mitnehmen und nicht nur irgendwie einen Podcast aufgenommen haben und das so hypothetisch durchgesprochen haben, sondern wirklich umgesetzt. Ja, das ist die Geschichte heute und es wäre ja kein True Crime Podcast, wenn dann nicht auch noch das ein oder andere Verbrechen vielleicht passiert auf dieser Insel.
Und es geht natürlich ums Auswandern und ich glaube, auch heute ist das so, dass Leute irgendwie viel noch auswandern wollen. Vor allem nach Dubai aus irgendwelchen Gründen gefühlt. Aber ich glaube, da wird es sich auch ein bisschen einfach gemacht. Aber das war ja zu der Zeit, von der wir sprechen, also 1929, war das ja eine regelrechte Bewegung, also die sogenannte Reformbewegung. Und da würde ich vielleicht kurz an euch abgeben.
Warum direkt so, jetzt schon.
Also gleich am Anfang. Warum sind dann so viele Leute, warum wollten so viele Leute damals auswandern?
Hm. Bevor du was zur Lebensreform sagst, Richard, also das Auswandern war insgesamt ja auch zu dem Zeitpunkt so eine große, ich habe neulich eine Geschichte gemacht zum Thema Auswandern, wo es um die Reedereien ging, um Hapag und um den norddeutschen Lloyd, die wirklich, also die Deutschen waren die größte Auswanderergruppe bis ins 20. Jahrhundert, die in die USA gegangen sind, mit 120.000, die jährlich dorthin gegangen sind. Diese Lebensreform ist dann aber nochmal ein bisschen was anderes, weil die haben noch so einen, wie soll man sagen, philosophischen Unterbau.
Ja, genau. Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen denen, die irgendwie in eine andere zivilisierte Gegend auswandern und die, die tatsächlich, so wie es in der Geschichte dann auch passiert ist, auf einsame Inseln auswandern. Und da passen die Lebensreformen eigentlich sehr gut dazu. Also die Lebensreformbewegung entstand im 19. Jahrhundert in Deutschland und wie der Daniel schon gesagt hat, hat so einen philosophischen Unterbau gehabt. Also in erster Linie ging es darum, sich so abzuwenden von der Zivilisation und damit einher gingen dann so Dinge wie auch Zuwendung zu Konzepten wie Vegetarismus und Nudismus und solchen Dingen. Vorherrschend hier eben vor allem auch so diese Abkehr von all den modernen Dingen, die die Zivilisation gebracht hat. Im 19. Jahrhundert natürlich zurückzuführen auf die Industrialisierung, die stattfindet. Also wir haben ja Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland eine Hochindustrialisierung gehabt und das verändert natürlich auch die Strukturen. Also viele Leute wandern in die Städte, es entsteht der sogenannte Pauperismus. Das heißt also, mehr und mehr Leute verarmen auch in den Städten und die Strukturen, die da Jahrhunderte vorgeherrscht haben, viele Leute, also die auf dem Land vorgeherrscht haben, die Familienstrukturen, die Dorfstrukturen, diese Dinge werden aufgebrochen, als die Leute in die Stadt kommen. Und das sorgt natürlich in den Köpfen der Menschen für große Probleme. Ja? Also weil sie nicht mehr diesen Halt haben, den sie vorher gehabt haben. Und die Lebensreformbewegung ist im Grunde so eine Abkehr dieser Entwicklung.
Und also der Wunsch nach dem einfachen Leben, kann man es so sagen?
ja, der Wunsch nach einem idealisierten, einfachen ja. Leben. Es ja, ist so wie diese
mit Leute, Waffeln.
Mit Waffeln, ja. Also es sind, jeder kennt so diese Leute, die Bürojobs haben und die so sagen, ah, wie gern hätte ich doch einen Job, wo ich meine Hände verwenden kann. Mhm. Die aber halt nicht drüber nachdenken, dass sie dann halt wirklich 10-12 Stunden auf den Beinen stehen und todmüde ins Bett fallen und das was ganz anderes ist, als so wie sie sich vorstellen, dass sie halt vielleicht einmal ein Regal aufbauen oder so. Ja. Und so ähnlich kann man sich auch diese Einstellung, diese Lebensreformer, die dann, vor allem jene, die dann auswandern auf einsame Inseln, vorstellen. Ne? Also die sich ganz falsche Vorstellungen davon machen, was es tatsächlich bedeutet, zurückzukehren und der Zivilisation den Rücken zu kehren.
So eine romantische Vorstellung eigentlich also weil sie wollen zurück zur Natur, aber was ist die Natur dann in dem Moment wieder? Die Zivilisation, die haben sie jetzt einfach auch schon gelebt und die hat einfach auch die Welt verändert.
Ja.
Und es gibt ja auch Gründe, warum Kultur zum Beispiel auch den Menschen irgendwie überlebensfähiger macht. Also das merken wir auch in dieser Geschichte. Die Menschen wollten der Kultur entfliehen, der Zivilisation, und am Ende hat es genau solche Gesetze gebraucht. Aber ich will nicht so viel spoilern.
Aber ich finde es so schön, weil du hast eigentlich gerade die perfekte Beschreibung von Friedrich Adolf Ritter gegeben, einem Zahnarzt, der damals sagt, ja, ich möchte genau das machen. Ich habe zwar nie irgendwie jetzt als Zimmermann gearbeitet, aber ich mache genau das. Ich entfliehe Berlin. Berlin ist dreckig, laut, da will ich nicht mehr sein. Ich möchte in das Paradies, ich möchte auf eine einsame Insel, die ich mir aber auch nach meinen eigenen Werten schaffe. Und dafür hat er auch die perfekte Begleiterin, das ist nämlich Doris Strauch. Und die lernt erkennen, als Zahnarzt ist er viel in Kliniken unterwegs und die arme Dore ist sehr, sehr krank. Und sie hat die Multiple Sklerose und so lernt sie auch den charmanten Friedrich kennen. Sie ist eigentlich verheiratet. Sie ist auch eigentlich gegen...
Friedrich ja auch.
Friedrich auch?
Mhm. Friedrich ist auch verheiratet zu dem Zeitpunkt.
Und die beiden fangen, also zuerst wird er so ein bisschen so ihr spiritueller Lehrer. Also erstmal ist er natürlich ihr Arzt. Dann erzählt er ihr immer so Sachen von wegen so, du bist gar nicht krank. Es geht nur darum, wie du dich fühlst. Und damit fühlt sich vor allem Dore total verstanden, weil Dore hat auch so ein Ding... Sie hat schon von ihrer Kindheit gedacht, ich bin eigentlich für was Besonderes bestimmt. Sie ist aber jetzt in so einer Hausfrauenrolle gelandet, wo sie sich so total missverstanden fühlt, weil sie sagt, ich will eigentlich nicht nur irgendwie einen Braten backen und die Küche putzen, was ein bisschen absurd ist, weil gleichzeitig hat sie aber auch ein sehr konservatives Verständnis von Mann und Frau. Also sie will schon...
Der Mann soll schon alles auch machen, aber sie möchte nicht einfach nur Hausfrau sein, sondern Abenteuer erleben. Und da wirkt Friedrich wie die richtige Person für genau so ein Abenteuer. Ich finde es auch spannend, du hast gesagt, er ist Zahnarzt. Er hat ja davor auch so viele andere Sachen gemacht. Also er hat, ich kann es gar nicht alles aufzählen, Philosophie studiert, irgendwie auch irgendwelche anderen, Chemie, Biologie, irgendwelche wissenschaftlichen Fächer noch. Und hat überall auch mal gearbeitet. Und man kann auch gar nicht so richtig ihn irgendwo einordnen in irgendeinen Beruf. Und er ist auf jeden Fall, das muss man festhalten, ein hochgebildeter Mann mit sehr viel angelesenem Wissen.
Er ist auch ein kleiner Philosoph, also er ist ja sehr großer Nietzsche-Fan und da würde ich jetzt, wie gesagt, auch nochmal an euch übergeben, damit ihr uns vielleicht mal kurz so einordnen könnt, was heißt das denn? Also an was glaubt Friedrich? Was ist seine Vorstellung von einem perfekten Leben?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen bei Nietzsche, an was er tatsächlich, glaube ich, an viele Dinge nicht geglaubt hat. Und im Grunde hat er sich von vielen Dingen abgewandt, viele Dinge nicht mögen, die einfach vorherrschend waren zu jener Zeit. Also Nietzsche hat nichts gehalten vom Bildungswesen zu jener Zeit. Er hat nichts gehalten von dieser Art der Demokratie, die existierte. Die Politik hat er verachtet. Frauenverachtung war schon ein großer Teil von Nietzsches Philosophie.
Also passt es in Dores Weltbild so ein bisschen rein, dass sie sagt, ah, ich brauche schon jemanden, der mich beherrscht?
Ja,
Doro ordnet sich komplett unter.
Ja, also er wird Friedrich wird ja für sie fast wie so ein Gott. Aber vielleicht hat das ja dann auch, dass er...
Ja, ich glaube, bei dieser Beziehung von den beiden spielen ja auch unterschiedliche Dinge mit. Also hier vor allem die Philosophie von Ritter ist ja nicht nur Nietzsche und es ist nicht nur Lebensreform. Vor allem er will auf diese Insel und er will sich abkehren von der Zivilisation, aber er sagt ja auch, dass er nicht zurückkehren will zu den Wilden, wie er sie nennt. Man muss dazu sagen, dass er auch zu allen anderen Dingen, die er war, ein ziemlicher Rassist war. Also die Dinge, die er schreibt und wie er sie schreibt,
Nietzsche jetzt, ne?
Nietzsche und Ritter. Genau. Also Ritter selber auch. Ja. Nietzsche auch und Ritter in
und
seiner
Friedrich
Philosophie.
Dann halt dadurch auch, ne?
Ja. Ja. Und deswegen, glaube ich, da spielen mehrere unterschiedliche Dinge mit, die ein bisschen eine verworrene Philosophie eigentlich produzieren.
Ja. Das ist ein bisschen ein Flickenteppich bei ihm, also weil er mehr auch in diesen ganzen Bereichen war und ich glaube auch, es gibt keine so stringentes Denken bei ihm, sondern das ist alles so, er klaubt sich überall das raus, was er so braucht für sein Leben.
Ja, aber das Gefühl hatte ich bei ihm, also dass er eigentlich die Anerkennung haben möchte und den Zuspruch und nicht so richtig weiß, wohin mit sich und wie er das bekommt und deswegen sich denkt, okay, wie kann ich irgendwas Außergewöhnliches schaffen? Er ist ja auch ein ausgesprochener Narzisst, was wir noch merken werden in dieser Folge. Und sich dachte, wie kriege ich jetzt den Zuspruch, wie kriege ich die Komplimente? Ah ja, ich besiedel einfach mal eine Insel, alleine. Da soll kein anderer hin, nur ich möchte da wohnen.
Er und Dore. Also das ist
und
ja,
Dore, genau.
Er nimmt sie ja mit, also sie verlassen jetzt beide ihre Ehepartner. Ich glaube, Dores Familie ist auch extrem entsetzt, weil einmal ja, bricht sie ihre Ehe auf, zweitens sagt sie jetzt, ich gehe auf eine Galapagos-Insel und ich lasse Deutschland hinter mir und ich glaube, die ganze Familie hat auch gedacht, oh Gott, die sehen wir nie wieder. Und ja, die beiden beschließen jetzt, sie suchen sich eine Insel aus, dafür gehen sie immer in die Bibliothek in Berlin und schauen mal, was gibt es da und sie wollen ja eine Insel haben, wo bisher niemand gewohnt hat und da finden sie eine, die gehört zu den Galapagos-Inseln und zwar ist das Floriana. Und Floriana, jetzt finde ich tatsächlich, wir haben hier so ein tolles Soundboard. Leo, kannst du einmal diesen heiligen Sound machen?
Wir nehmen sehr professionell in einem Wirtshausstudio auf.
Ja, danke, liebes Herrschaftszeitenteam.
Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Button finde. Nein.
Doch, den wollte ich.
Den?
Achso, nee, ich wollte den mit dem.
Sie kommen ins Paradies.
Ja, sie kommen ins Paradies.
Da kommt erstmal die Vorstellung.
Sie denken, kommen. Sie kommen ins Paradies.
Stimmt. Sie kommen ins Paradies.
Also, Floriana, das Paradies.
Wow. Genau. Aber eigentlich empuppt es sich sehr schnell als eine Insel, auf der sie nun überleben müssen.
Okay, genug von diesem Soundboard. Im Juli 1929 brechen Dore und Friedrich zu diesem Inselparadies am Ende der Welt auf. Und zwar mit dem Schiff. Und das ging damals alles nicht so schnell wie heute. Also sie brauchen mehrere Monate, um anzukommen. Und dann erreichen sie aber Floriana. Und wie Leo schon an dem schönen Soundboard gezeigt hat, für sie war es erstmal das absolute Paradies. Also sie, Dore beschreibt das, sie hat darüber ein Buch geschrieben, so schön, dass sie sagt, ja, wir haben alles erstmal am Strand liegen lassen, haben uns an den Händen gefasst und sind also auf diese Insel draufgelaufen, wie so zwei Kinder, weil alles war so schön. Man hat irgendwie den Sonnenuntergang gesehen, Haie im Wasser. Ich weiß nicht, ob das so schön ist. Gerade
wenn man nicht selber im Wasser
ist. Ja, wenn man nicht selber im Wasser ist. Aber für sie ist es das erstmal das Paradies.
Also Floriana ist eine der Galapagos-Inseln, die tatsächlich schon einige Zeit lang jetzt nicht richtig bevölkert war, aber wo Menschen auch schon drauf gelebt haben oder zumindest zeitweise drauf gelebt haben. Und vielleicht so ein bisschen zum Namen auch noch, also, wie viele solcher kleinen Inseln unterschiedliche Namen schon gehabt. Also ursprünglich, als die Engländer dort waren, ist es nach Charles benannt worden, englischen König. Dann ist wieder umbenannt worden in Santa Maria. Da haben sie sich bezogen auf eines der Schiffe von Kolumbus. Das sieht man, okay, die Spanier waren jetzt da. Und schlussendlich wird es dann eben in Floriana umbenannt nach Juan José Flores, dem ersten Präsidenten von Ecuador, nachdem Galapagos an Ecuador gegangen ist. Und es ist tatsächlich schon bevölkert gewesen, aber nicht von Auswanderern, sondern in erster Linie von Piraten, die dort halt Camp aufgestellt haben. Walfänger waren auch dort und tatsächlich ist auch so eine kleine Post aufgebaut worden. Also Post hat es geheißen. Also es war im Grunde war es dann ein Fass, oder, wo die Sachen quasi hinterlegt worden sind.
Ja, das wird ja für Dore und Friedrich jetzt auch sehr nützlich, weil so können sie ja jetzt immer wieder noch Briefe nach Hause schicken durch diese Post von den Walfängern eigentlich.
Aber es ist super skurril, dass so eine Art von Infrastruktur durch so ein Holzfass irgendwie existiert hat.
Ja, eben, man braucht halt nur diesen einen Punkt. Ich meine, dazu muss man auch sagen, dass alles, was ja dann auf dieser Insel existiert, das hat hochtrabende Namen wie Haus und Post und all solche Dinge, aber wenn man es dann tatsächlich sieht, wie es ausgeschaut hat, das waren halt Wellblechhütten und solche
Dinge. Ja, die Insel ist ja auch mini, also man denkt bei Insel erstmal, wenn man auch schon Post hört, was ja dann einfach ein Fass war, wo irgendwelche Schiffer, irgendwelche vorbeifahrenden Touristen und so weiter, die Post dann mitnehmen konnten und in die nächste Stadt bringen konnten. Aber wenn man das alles hört und denkt, Infrastruktur, dann denkt man an eine riesige Insel. Aber Floriana war so klein. Ich hatte irgendwo gelesen, sie passt irgendwie 200 Mal in den Münchner Olympiapark. Und das ist ja wirklich, also das ist wirklich mini. Ja, ja. Da kannst du das Ende sehen und bist in 5 Minuten quasi drüben.
Aber Floriana hat ja auch eine ganz besondere Bedeutung, weil ein sehr bekannter Mann dort war. Und das finde ich irgendwie für unsere Geschichte auch sehr spannend, weil man, also es geht um Darwin, der eine revolutionäre Evolutionstheorie aufgestellt hat. Und ich finde, diese Theorie können wir später auch ein bisschen auf unsere Geschichte anwenden. Deswegen finde ich das auch sehr interessant.
Ja, gerade die Theorie des Survival of the Fittest ist er dann auch im Zuge des 20. Jahrhunderts sehr missverständlich interpretiert worden. Also schlussendlich, wenn man es genauer betrachtet, bedeutet Survival of the Fittest ja nicht Überleben des Stärkeren, sondern es bedeutet Überleben dessen, der sich am besten anpasst. Deswegen fällt in diese Theorie zum Beispiel auch, fallen ja auch Tiere, die zusammenarbeiten. Ja? Ja. Die überleben dann auch, weil sie zusammenarbeiten. Und da ist es dann auch nicht das Recht des Stärkeren quasi oder die stärkere Person, die überlebt, sondern es sind die, die sich am besten an die Gegebenheiten anpassen. Mhm. Könnte man natürlich dann auch sagen, passt hier. Aber eigentlich auch nicht, weil die bringen sich alle gegenseitig um.
Weil sie sich nicht anpassen. Oder weil sie eben nicht eine Gemeinschaft bilden, die dann auf dieser Insel eben es schafft, gemeinsam zu überleben.
Also ein paar Leute überleben ja. Wir spoilern ein bisschen zu viel, aber die leben teilweise ja dort immer noch. Ja. Und man könnte sich ja fragen, haben die irgendeine Strategie gefunden, den Narzissten zu ignorieren und vielleicht die anderen Personen und so. Aber also die Insel zeichnet sich auf jeden Fall aus, dass sie teilweise auch endemische Vögel, Reptilien, Pflanzen besitzt. Also,
und eine ganz wichtige Sache, eine Süßwasserquelle. Deswegen kann das ja auch alles da sein. Und das wird jetzt für unsere Auswanderer sehr wichtig, weil ohne Süßwasser kannst du natürlich sehr schwer überleben. Da brauchst du dieses Ding, was ich gesagt habe, was man irgendwie in den Baum haut. Und dafür brauchst du dann auch erstmal die richtigen Bäume. Aber genau deswegen ist halt diese Insel so spannend für Dora und Friedrich, weil sie dieses Süßwasser haben. Und ja, Friedrich hat auch eine klare Vorstellung, die er mit auf diese Insel bringt, wie er sagt, wie man dort sehr alt werden kann. Und zwar genau 140 Jahre, finde ich auch spannend, wie er irgendwie...
Das ist seine Mission. Ja. Er möchte nun ein Leben beginnen, wo er 140 Jahre lang auf der Welt bleiben kann. Und er denkt, irgendwie auf dieser Insel könnte er das schaffen.
Genau. Und zwar durch zwei Sachen. Zum einen... dadurch, dass er halt die weltlichen Belange hinter sich lässt, also zum Beispiel jetzt irgendwie sowas mit, dass man sich zu viel Stress macht, dass man sich zu viel von Werten beeinflussen lässt. Und dann als zweites sagt er, die vegetarische Ernährung ist sehr, sehr wichtig. Also der Mensch muss sich vegetarisch ernähren und so kann er sehr lange überleben. Das ist auch ganz spannend, weil die Dore, mit der er anreist, die hat tatsächlich auch schon mal so eine ganz strenge Feigendiät durchgeführt, weil sie an sich auch irgendwie die vegetarische Ernährung sehr spannend findet. Und dann hat sie irgendwie gesagt, sie ernährt sich nur von Feigen. Aber nach 1,5 Jahren ging es ihr dann nicht mehr so gut. Mhm. Aber gut.
So lange?
Ja. Sie hatte aber auch noch, sie musste sehr viel arbeiten. Deswegen war es sehr stressig.
Aber Essen, das ist auch so ein Thema dieser Lebensreformer gewesen. Mhm. Die haben auch sehr... spezielle Vorstellungen gehabt, wie sie sich ernähren sollen. Also Richard, du hast mal eine Geschichte gemacht über den Kokovorismus. Das ist auch so eine Lebensreformbewegung gewesen. Die haben einfach sich nur von Kokosnüssen ernährt.
Oh wow. Wie lange funktioniert sowas dann?
Nicht wahnsinnig lang. Also das ist tatsächlich einer gewesen, der 15 Jahre vorher was ganz Ähnliches gemacht hat, wie das, über was wir jetzt sprechen. Der ist ausgewandert auf einer Insel, interessanterweise auch am Äquator, aber im quasi auf der anderen Seite der Welt. Mhm. Und auch ein Deutscher, Engelhardt hat der geheißen, und der hat, wie soll ich sagen, seine Philosophie war noch ein bisschen mehr out there, was wir jetzt besprechen. Der war tatsächlich der Meinung, dass die Kokosnuss, dass man die Kokosnuss anbeten soll und dass man sich in erster Linie von Kokosnüssen ernährt. Ja, also für Leute, die Kokosnüsse mögen, wahrscheinlich die perfekte Philosophie, aber für ihn hat es schlussendlich auch nicht funktioniert. Ist auch endet ähnlich schlecht für beinahe alle Beteiligten, die dann dorthin kommen.
Aber hat er dann irgendwann, also ist er daran gestorben, an seiner Art von Ernährung, oder hat er gesagt, okay, fuck it, ich esse wie ein Schnitzel?
Gab's keins. Er ist gestorben.
Ja, gut. Also deswegen vielleicht doch nicht nur Kokosnüsse essen. Hm. Und das haben ja tatsächlich Dora und Friedrich auch nicht vor. Sie wollen ja vegetarisch essen, da kann man ja noch wesentlich mehr essen. Auch wenn wir hier im Wirtshaus sitzen und vielleicht, nein, die haben auch ganz tolle vegetarische Gerichte, aber gut. Und damit nehmen sich Dore und Friedrich jetzt verschiedene Sachen mit auf die Reise, um dort halt besser zu überleben. Und da gibt es sogar noch ein paar mehr Punkte als das, was wir vorhin aufgezählt haben. Sie nehmen 2 Badewannen aus Zink mit. Das finde ich auch ein sehr großes Reisegepäck. Dazu eine komplette Werkbank, Draht, Seile, Dachpappe, mehrere Pflanzen und Samen, 100 Meter Baumwollstoff, Besteck und Geschirr. Man muss halt natürlich bedenken, die sind ja mit dem Schiff angereist, da konnte man damals auch mehr mitnehmen. Wenn ich jetzt überlege, ich reise mit einer ganzen Badewanne, kann ich mir kaum vorstellen.
Und sie machen noch etwas, das finde ich extrem absurd, jetzt so auf mein zivilisiertes Weltbild bezogen. Sie lassen sich alle Zähne ziehen, weil sie der Meinung sind oder die Angst haben, dass sie Zahnschmerz bekommen könnten. Und auf einer einsamen Insel ist ja sehr kompliziert, es sich dann irgendwie noch behandeln zu lassen. Deswegen haben sie die Methode, okay, wir lassen uns sie einfach alle ziehen und nehmen uns noch ein Gebiss mit.
Obwohl ich das im Nachhinein nicht so ganz verstanden habe, weil Friedrich ist ja Zahnarzt. Also warum haben sie nicht einfach das Equipment mitgenommen, damit sie die Behandlung dort durchführen können? Aber das ist wahrscheinlich dann also mit Betäubungsmitteln und so auch ein bisschen schwieriger.
Aber seltsam ist ja, dass sie ein Gebiss mitnehmen. Und es kommt ja dann noch später noch ein zweites Gebiss dazu, das dann Dore bekommt. Aber das hätten sie zumindest machen können, dass sie noch ein zweites Gebiss sich mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Sie teilen sich jetzt halt dieses eine Gebiss.
Dore widerspricht dem Ganzen ja auch in ihrem Buch. Also da meint sie tatsächlich, sie hätte sich nicht die Zähne ziehen lassen. Und es war ganz schmerzhaft, weil sie dann diese Behandlung ohne Betäubung durchführen musste. Aber also gerade auf den Filmen, was man so sieht, sieht es halt auch so aus, als hätte sie keine Zähne und würde dieses Gebiss einsetzen.
Ja, also es gibt tatsächlich viele Fotos und Videos von den Auswanderern. Später kommt nämlich auch noch ein Millionär vorbei, der die alle noch filmen möchte und fotografiert und so weiter. Aber auf diesen Fotos sieht man gerade auch die Freude an dem Gebiss oder daran, dass sie halt dieses Gebiss irgendwann geschenkt bekommen. Und das war, ich glaube, wenn man eine der ersten Sachen, die man bei Google findet, wenn man Galapagos-Affäre eingibt, ist Zähne. Das kommt dann als eines der ersten Suchergebnisse.
Ja, aber das ist ja auch ein bisschen absurd. Also Friedrich hat tatsächlich, glaube ich, sich auch die Zähne ziehen lassen, weil er dachte, dass man dann auch mehr schmecken kann oder hat es zumindest behauptet.
Er schreibt es in seinen Briefen. Ja. Er hat gesagt, die Welt ist viel, viel schöner ohne Zähne. Er hat jetzt erst begriffen, wie gut alles schmeckt.
Das ist super, weil ich kriege bald 4 Weisheitszähne gezogen. Da werde ich jetzt an Friedrich denken.
Einfach nochmal seine Briefe lesen.
Ja, werde ich für tun. Aber genau, die beiden landen jetzt auf Floridana und die denken erstmal, es ist total schön, aber schnell stellt sich dieses Paradies halt als nicht so idyllisch und vor allem so einfach heraus, wie sie am Anfang gedacht haben. Das liegt zum einen daran, dass Dore ja MS hat und deswegen natürlich auch nicht so gut gehen kann. Also sie hat so einen Gehstock und sich darüber aber auch über eine Insel ohne Infrastruktur zu bewegen, ist natürlich auch nicht so einfach. Dazu kommt, die beiden haben sehr viel zu Hause vergessen und unter anderem zum Beispiel auch Lampen und die sind sehr nah am Äquator und deswegen geht halt das Licht immer schon um 18 Uhr aus und sie können gar nicht alles schaffen, was sie sich für den Tag vorgenommen haben. Und so sind sie sehr auf die Mitbringsel von vorbeifahrenden Schiffen angewiesen und bitten die halt immer, ihnen irgendwas mitzubringen. Und auch die heilige vegetarische Ernährung klappt nicht so ganz. Das liegt halt daran, dass die Vorräte sehr schnell aufgebraucht sind und das Anpflanzen, sie haben ja Samen mitgebracht, das geht halt nie so schnell, wie sie geplant haben. Und deswegen müssen sie auch zumindest am Anfang Fleisch essen. Die Frage ist dann, ob sie halt weiterhin Fleisch gegessen haben. Friedrich sagt ja eigentlich nicht, aber das wird für unsere Geschichte, glaube ich, auch noch interessant.
Also, dass sie es erstmal brechen, kann man schon mal festhalten. Und darüber äußert sich Friedrich auch in vielen Briefen. Also der sagt dann, ja, meine Philosophie ist eigentlich die des Verzichts, aber sobald ich darauf angewiesen bin oder an dem Mordprozess eines Tiers, so nennt das irgendwie, beteiligt war, ist es meine Pflicht, dies auch zu essen, weil sonst Verschwendung wäre. Also man merkt dann bei Friedrich sowieso, der ändert seine eigene philosophische Ausrichtung noch einige Male.
Ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen jetzt, man merkt auch so die Grenzen der Philosophie versus, sie sehen jetzt, was die tatsächliche Realität ist.
Ja.
Also eventuell muss man halt doch Fleisch essen, weil es gibt halt keine andere Möglichkeit.
Ja.
Und was auf jeden Fall auch sehr spannend ist, Friedrich möchte der Welt schon erzählen, was er dort erlebt und schreibt immer wieder Artikel darüber. Er schickt diese Artikel dann an verschiedene Zeitungsredaktionen in Europa. Die veröffentlichen auch die Geschichte von, sie nennen das dann so Adam und Eva im Paradies, also die Aussteiger, die ins Paradies gegangen sind und erfinden auch so ein paar Gerüchte. Also zum Beispiel in einem Artikel steht, dass die beiden nackt auf der Insel leben und nur immer Stiefel tragen würden, weil sie dann nicht von den Dornen gestochen werden.
Ja,
und
es wird halt auch
stimmt
so ein bisschen,
nicht alles.
Ja, aber sie machen es halt auch so wirklich zu diesem ja, auch fast ein bisschen sexuellen Paradies, was sich die Leute vielleicht zu Hause gerne vorstellen würden. Ah ja, da laufen die alle nackt rum und haben Spaß und es ist alles wunderschön. So. Und vor allem, glaube ich, gerade in dieser Zeit, weil, also man muss sagen, zu Hause in der Zivilisation ist auch vieles nicht so schön. Wir haben gerade eine Weltwirtschaftskrise. Da sind die Leute ganz begeistert von diesen Geschichten. Und Friedrich schmückt das auch alles sehr aus und sagt auch, dass alles ganz gut klappt. Was auch ganz lustig ist, weil er macht selber gar nicht so viel. Also er lässt vor allem die arme Dore alles für ihn machen. Sagt am Ende aber, ah, mein Garten, mein Haus, habe ich alles so schön gemacht. Und das Spannende hieran finde ich auch dieser Widerspruch. Also einerseits möchte er, dass die ganze Weltpresse über ihn schreibt. Andererseits sagt er, aber ich möchte hier ganz alleine sein und ich möchte weit weg von dieser doofen Zivilisation sein. Aber gleichzeitig möchte er dort auf jeder Titelseite sein.
Ja, und das führt auch zu einer Sache, die er eigentlich immer vermeiden wollte. Denn Friedrich möchte ja, hat er ja sehr, sehr oft gesagt, alleine leben. Er möchte alleine mit Dore auf dieser Insel sein, ohne irgendwelche anderen Menschen. Aber das Problem ist, wenn man darüber so viel schreibt und diese Poststelle immer wieder befüllt mit neuen Artikeln, dann werden auch einige andere Menschen darauf aufmerksam. Und so kommt es dazu, dass immer mal wieder Touristen vorbeifahren. Und viele davon bleiben auch nicht lang. Die merken recht schnell, okay, hier kann man jetzt nicht ganz so geil leben, wie ich dachte. Und hauen dann wieder ab. Und das macht Friedrich dann sehr glücklich, denn mit jedem wiederfahrenen Tourist hat er seine Insel wieder für sich. Bis auf eine Familie, die heißen die Widmers. Und die haben sich jetzt entschieden, auch dort auszuwandern und zu bleiben. Und die Widmers bestehen aus Heinz, der ist 41 Jahre alt, aus Margret, die ist 28 Jahre alt und aus Heinz' Sohn, der kommt aus der ersten Ehe und der heißt Harry, der ist tatsächlich auch krank. Also eh nicht so die ganz beste Kondition. Margret zum Beispiel ist, Margret ist schwanger im 6. Monat, als sie dorthin fährt. Harry hat eine Krankheit, ich habe nur gelesen, Lungen- und Augenkrankheit. Und sein Vater, der Heinz, glaubt, dass das gute oder das tropische Klima seinem Sohn irgendwie guttun würde.
Aber das ist auch, also muss man auch sagen, fast auch wieder ein bisschen blauäugig. Also im 6. Monat auf eine einsame Insel zu ziehen.
Also, du sagst fast ein bisschen blauäugig.
Ja, also es ist blauäugig.
Ich wüsste keinen schlechteren Moment als diesen. Sie nehmen auch noch ihre beiden Schäferhunde mit. Es sind alles so Dinge, also ein kranker Sohn, eine schwangere Frau, zwei Schäferhunde, die auch, glaube ich, nicht auf einer tropischen Insel wohnen sollten.
Und man muss auch noch überlegen, das ist jetzt auch keine Zeit, da gab es jetzt kein Google Maps oder so. Du kannst nicht mal eben da schauen, ah ja, wie sieht diese Insel denn aus? Habe ich da irgendwie,
ja, du
gibt
siehst
es überhaupt
ich recht
eine
schnell.
Süßwasserquelle? Mhm. Also du fährst da einfach hin und dir muss auch bewusst sein, also die Widmers kommen ja auch hin und dann merken sie ja auch, ist alles nicht so, wie sie gedacht haben. Und überlegen, kurz zurückzufahren, wissen dann aber, ah ja, wir kommen ja gar nicht mehr so einfach zurück. Also das geht ja gar nicht.
Die nehmen sich ja dann erstmal diese Höhle oder so, die sie dann vorfinden und bauen die dann aus. Also das ist ja auch so was, sie kommen dahin und im Grunde, es steht ja nichts da. Und also in dieser Situation dahin zu fahren, ist eigentlich, also ist wirklich blauäugig.
Ja, total. Also ja, aber ich kann es noch nicht nachvollziehen, warum man sich zu sowas entscheidet. Also es gibt einen Hintergrund, zum Beispiel die Margret hat auch ein Buch geschrieben, ähnlich wie die Dore. Das ist dann nicht an allen Stellen gleich, sondern das sind zwei verschiedene Versionen von der Geschichte.
Entscheidende Unterschiede.
Es gibt entscheidende Unterschiede, die später noch relevant werden. Aber da begründen sie ihre Entscheidung auszuwandern mit der Weltwirtschaftskrise. Denn Heinz Widmer zum Beispiel, der hat vorher als Sekretär für den Kölner Oberbürgermeister gearbeitet und das war kein geringerer als Konrad Adenauer, unser erster Bundeskanzler. Und er hat dann in der Weltwirtschaftskrise aber seinen Job verloren bei Konrad Adenauer. Dann kommt hinzu, und da könnt ihr, glaube ich, noch mal viel, viel mehr erzählen aus der Zeit, die hohe Arbeitslosigkeit, die steigende Inflation, die Widmers haben kein Einkommen mehr und deswegen nutzen sie ihr letztes Gehalt eigentlich nur noch für diese Schifftickets, die sich dann holen. Und das war es dann auch. Also sie haben entschieden, wir müssen dem Ganzen entfliehen und unser letztes Geld ist der Aufbruch nach Floriana.
Ich glaube, das kann man auch noch ergänzen. Es muss mal, diese Fahrten dorthin waren ja auch wahnsinnig gefährlich. Also Schifffahren bis ans andere Ende der Welt im Grunde genommen war ja auch ein wahnsinniges Abenteuer. Es war nicht nur so, dass sie auf der Insel keine Infrastruktur hatten, überhaupt dorthin zu kommen, war schon ein Risiko.
Ja, aber also das Ding ist ja wirklich, dass man auch nicht so richtig wusste, worauf lässt man sich ein. Und ich glaube, Das hast du ja eben auch schon erzählt, Leo, dass viele halt dachten, ja, ich war dahin und es ist alles paradiesisch. Die Schifffahrt ist auch paradiesisch. Mhm. Hat jetzt halt niemand ein Instagram-Live-Video gemacht, wo man war, ah nee, hier ist alles nicht so geil, nur 1 von 5 Sternen.
Und Friedrich hat seine Artikel natürlich auch total ausgeschmückt und vielleicht auch ein bisschen besser alles beschrieben, als es dann in Wirklichkeit ist.
Also ich glaube, ein großer Teil dessen, wo wir uns jetzt denken, das ist super blauäugig und warum tut man sich das an? Wir müssen uns auch vorstellen, dass zu jener Zeit solche Artikel aus anderen Enden der Welt und auch so Bücher wie zum Beispiel Karl May zum Beispiel, war ja extremst beliebt. Das sind alles Geschichten gewesen über entfernte Welten, die den Leuten unbekannt waren, die aber so ein bisschen dieses Fernweh bedient haben. Mhm. Ja, und auch diese Flucht waren aus eben der Situation, in der sie in Deutschland waren. Und viele Leute, denen ist es wirtschaftlich nicht gut gegangen und sie haben jetzt in diesen Städten, die jetzt immer größer worden sind, leben müssen, wo wenig Natur war, wo da entstehen ja zum Beispiel auch dann die Schrebergärten, also in dieser Zeit, wo die Leute dann sich ihr kleines Paradies irgendwo bauen und da ist es dann nicht einmal mehr so außergewöhnlich, dass die Leute sich dann überlegen, ja, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich ein Paradies, wo er hinziehen kann und muss ja nicht immer in
das Ganze hatte sogar einen Namen, irgendwie Crusoe-Psychose. Also man hat sich an Robin Crusoe inspirieren lassen und es hat eine regelrechte Psychose in der deutschen Bevölkerung ausgelöst von Leuten, die alle die Obsession hatten, auch halt so ein Leben zu führen. Mhm. Ein Leben, wo sie fliehen können mit Abenteuern auf dieser einsamen Insel. Tatsächlich hat Margaret Widmer darüber auch in ihrem Buch später geschrieben und die beschreibt die Ankunft der kleinen Familie auf der Insel wie folgt. Die graue Silhouette des kleinen Segelbootes taucht langsam im Dunst unter, der über dem Meer liegt. Die Umrisse des Bootes lösen sich mehr und mehr in einem Schleier auf. Dann ist es verschwunden. Das Boot hatte uns hierher gebracht, auf diese Insel, Floriana. Jetzt sind wir allein in dieser Einsamkeit. Hinter uns liegt das Meer und der leise, brodelnde Dunst über dem Wasser und über uns der Himmel. Endlos, wie das Meer und grau. Vor uns liegt unsere Zukunft. Die Zukunft, die wir selbst gewählt haben. Das neue Leben. Ich finde es ein bisschen lustig, dass sie schreibt, dass sie alleine sind, weil ich glaube, sie werden jetzt ziemlich schnell von Friedrich nicht ganz so nett begrüßt. Aber man merkt natürlich an diesen Worten, wie schön sie sich die Zukunft einfach vorstellt.
Und dann kommt Friedrich.
Und
Friedrich ist natürlich...
Ah nee, falscher.
Oh Gott, ich merke schon dieses Soundboard. Ich weiß nicht, ob das...
Kommt wahrscheinlich dann nicht so gut, wenn wir dann drüber reden, wie wir alle schreiben.
Ja, da kommt das dann nicht. Nein. Aber ja, also genau, Friedrich ist natürlich gar nicht glücklich über diese Neuankömmlinge. Und auch Dore verachtet die eher ein bisschen. Das liegt auch daran, dass Margaret so sehr diesem Bild der typischen Hausfrau entspricht, dass Dore eigentlich ja nicht mag, Ich finde das immer noch alles super widersprüchlich bei Dore, weil sie sich ja gleichzeitig so ihrem Friedrich total ergibt. Also nur noch mal, um das zu verdeutlichen, in Dores Buch beschreibt sie Friedrich auch immer wieder als Gott. Mhm. Also wirklich sagt sie mein Friedrich-Gott. Und dann denke ich, okay, wow, also da war wirklich kein Gleichgewicht da.
Aber der Grund, warum gerade die Ritters sich mit den Widmers nicht so gut verstehen, liegt ja auch in deren Wesen. Also die Widmers sind eine vollkommen andere Familie. Die kommen aus Köln, die sprechen mit einem breiten Dialekt, die sind eher pragmatisch veranlagt, die sind handwerklich auch viel begabter. Also du hast ja gerade gesagt, dass es diese Höhle gab, die sie sich erst gesucht haben. Das liegt auch daran, dass Friedrich denen nicht helfen wollte. Also Friedrich war direkt so, ihr bekommt nichts von mir, ihr könnt euch ja alles selber aufbauen. Dann haben die sich halt diese alte Piratenhöhle gesucht. Aber da die so handwerklich begabt sind, haben sie dann schon recht schnell sich auch ein Haus erbauen können. Und das sieht dann auch viel besser aus als das von Friedrich. Und deswegen ist Friedrich da auch gar nicht so glücklich drüber. Denn er und Dore, die versuchen schon sehr, sehr lange so ein rundes Haus zu bauen. Irgendwie so eine spezielle Architektur, die sie sich da vorstellen. Und der Heinz ist da viel effektiver und kann sich dann recht schnell halt diese Hütte stellen. Und da merkt Friedrich auch schon, okay, das ist viel praktischer, das ist viel gemütlicher. Vielleicht sollte ich mich dann doch mal mit denen ganz gut verstehen. Und so kommt es dazu, dass diese beiden Familien sich dann doch nach anfänglich schlechter Stimmung dann auch etwas mehr annähern. Und dann hat man auch so Geschichten in den Büchern gelesen, dass zum Beispiel der Friedrich schon recht schnell auch nach einem Stück Schinken gefragt hat bei Heinz. Also dann war der Vegetarismus doch nicht mehr ganz so im Vordergrund. Und dann kommt es sogar auch dazu, und das finde ich total absurd, ehrlich gesagt, dass am 1. Januar 1933 das erste Baby geboren wird auf Loreana. Also der erste Mensch auf der Insel. Und dieses Baby heißt Rolf. Auch irgendwie geil. Also Baby Rolf ist der erste Mensch, der offiziell eingetragen ist auf Loreana. Und Friedrich hilft bei der Geburt sogar als Arzt. Also die Familien haben sich dann doch etwas besser verstanden als noch am Anfang.
Und das ist ja auch die große Frage. Also wahrscheinlich wären diese beiden Familien doch irgendwie miteinander klargekommen. Also können wir gerne nochmal diskutieren. Wenn sie zu zweit geblieben wären, also zwei Familien.
Ja, durch die ganze mediale Berichterstattung, durch das mediale Interesse an den beiden Familien, was, muss man sagen, auch nochmal sehr viel extremer geworden ist, nachdem Baby Rolf auf der Insel ist, weil klar, jetzt wird ein deutsches Baby oder jetzt ja nicht mehr, jetzt ist ja ein ecuadorianisches Baby geboren und dann 4 Jahre später kommt sogar noch ein Baby auf die Welt, das heißt dann Inge Florianita Widmer. Und ja, durch dieses Interesse der Medien kommen dann noch mehr Leute. Und jetzt reist zum Beispiel auch eine Gruppe an.
Eine etwas seltsame Gruppe, kann man sagen.
Ach so, weil die davor noch gar nicht seltsam waren, alle?
Nee, eigentlich sind alle Leute seltsam, die auf diese Insel kommen.
Die Gruppe, die jetzt anreist, die ist auf jeden Fall noch Krawall, wie heißt das? Krawallbürstiger, gibt es das Wort?
Krawall was?
Krawalliger?
Krawalliger.
Krawalliger.
Die ist noch krawalliger.
Die ist krawallig. Also die anderen waren ja nicht wirklich krawallig, oder? Die wollten einfach nur ihr Ding machen dort, oder? Aber
die haben sich
jetzt kommen, die...
Die jetzt sind
ein bisschen auf Ärger aus.
Ein bisschen wilder. Und zwar ist das die Baronin Eloise Wagner de Bousquet mit ihren Liebhabern Robert, Rudolf und Manuel. Und mit diesen drei Männern kommt die Baronin auf die Insel. Und sie ernennt sich jetzt selber zu Kaiserin von Loreana. Sie möchte hier ein Luxushotel für Millionäre aufbauen und sie möchte vor allem diese Insel einnehmen. Und man kann sich diese Baronin ja eigentlich vorstellen wie so eine Romanfigur. Also so wird sie beschrieben und so sieht man sie auch in diesen Videos, die es gibt. Sie hat eine Reiterhose an, hohe Stiefel, immer eine Reitpeitsche dabei und einen Revolver. Und diese Baronin erzählt sehr viel, wer sie ist, wer sie war. Sie sagt, sie sei adelig. Sie war einmal Tänzerin in Konstantinopel und sie hat im Ersten Weltkrieg sogar als Agentin gedient.
Ja, aber Beweise gibt es für all diese Berufe oder was sie da erzählt, nicht wirklich, oder?
Ja, also ich glaube, man könnte eher sagen, dass sie auf jeden Fall eine kleine Hochstaplerin war. Und ob sie jetzt eine Baronin war oder nicht, ja, wissen wir am Ende auch nicht. Und schon bei ihrer Ankunft macht sich diese Baronin sehr unbeliebt. Sie geht nämlich zu diesem Briefkasten und holt alle Briefe raus. Da ist vor allem viel für Friedrich dabei. Und sie macht diese Briefe und Päckchen alle auf, nimmt die Fotos raus, wahrscheinlich auch das Geld, das drin war, und bringt Friedrich jetzt genau diese Briefe so geöffnet. Und ihm wird natürlich klar, diese Frau hat da reingeguckt und all meine privaten Sachen durchwühlt. Und da finden die sie natürlich schon sehr unsympathisch.
Ja, die sind ja generell erstmal bei jeder neuen Person, die auf die Insel kommt, extrem genervt. Ja. Ne? Und dann kommt ja jetzt nicht irgendwie eine eher umgängliche Person, sondern es kommt eine Person, die sich als allererstes als Kaiserin oder Baronin und dann Kaiserin von Loreana deklariert. Und das ist ja auch jetzt nicht ein Move, den du gerade gerne sehen möchtest, wenn du eigentlich nur da einsam leben möchtest.
Vor allem verkörpert sie ja alles, wovon die fliehen wollten. Also sie möchte dort ein Hotel, ein Luxushotel für Millionäre aufmachen. Mhm. Und die anderen wollten halt gerade weg von dieser Zivilisation. Und das ist natürlich schon nicht so gut. Dazu kommt halt das Verhalten der Baronin. Sie beansprucht jetzt nämlich einen Großteil des Wassers. Er geht sogar so weit, dass sie sich damit wäscht, dass sie zum Beispiel auch ihre Füße einfach in das Trinkwasser der Widmers tut. Und da halt überhaupt keine Rücksicht darauf nimmt, dass man natürlich auf dieser Insel zusammenarbeiten muss und auch irgendwie gucken muss, ja, das Wasser, das hier ist, ist halt nicht nur für mich, sondern für alle Inselbewohner.
Und es ist ja auch nicht viel. Es gibt diese eine Quelle und nicht unendlich viel. Also sie könnte ihre Füße auch einfach in den Ozean reinhalten.
Ja, aber das ist ja nicht so besonders. Dazu kommt, sie klaut die Vorräte und das geht sogar so weit, dass sie das Milchpulver für das Baby der Widmers klaut. Und da können wir natürlich für uns vorstellen, dass die Widmers und auch Friedrich und Dore jetzt nicht, ja, größten Fans sind von dieser Frau. dazu kommt, dass diese Frau auch, ja, gewalttätig ist, zumindest erstmal gegen Tiere. Sie schießt nämlich aus Spaß immer auf Hunde und das macht sie einfach, um sie dann später zu zähmen. Sie sagt nämlich, Hunde sind wie Männer. Wenn sie nicht freiwillig folgen, muss man sie mit Gewalt dazu bringen. Dann pflegt man sie und sie bleiben. Ob sie das jetzt mit ihren Liebhabern auch gemacht hat?
Das wird
hat?
Sich ja später noch weisen, ob das tatsächlich auch die Art und Weise war, wie sie mit ihren Männern umgeht. Ja,
ja, genau.
Aber sie war auf jeden Fall eine, also wenn man dem Ganzen trauen kann, was über sie geschrieben wird, eine sehr sadistische Person.
Und dominante.
Und narzisstisch. Und Friedrich hat ja auch eher diese narzisstischen Züge. Deswegen kann man sich natürlich vorstellen, dass sich hier Menschen nicht so gut verstehen. Und deswegen beschwert sich jetzt Friedrich auch. Gemeinsam mit den Widmers setzt er einen Brief auf und schreibt dem ecuadorianischen Gouverneur der Galapagos-Inseln und möchte, dass dieser einschreitet und etwas verändert, dass dieser kommt und sagt, nein, es gibt hier keine Hierarchien, du kannst nicht anfangen, die Baronin oder die Kaiserin zu sein, sondern hier leben alle in Frieden. Aber leider macht dieser ecuadorianische Gouverneur eigentlich gar nichts.
Naja, der kommt vorbei und will sich das angucken und angeblich soll er eine Nacht in der Hütte der Baronin verbracht haben und danach soll er ihr 1000 Hektar Land überschrieben haben.
Mhm. Und die anderen haben irgendwie nur 20 Hektar bekommen oder so, ne?
Wahrscheinlich wäre es ganz gut, jetzt auch ein bisschen was über Ecuador zu erzählen, zu jener Zeit und
Um zu verstehen, warum
die auch nicht so wahnsinnig großes Interesse gehabt haben, hier jetzt groß Dinge zu tun. Also Ecuador zu jener Zeit, vor allem seit den Mitte der 20er Jahre bis auch in die späten 40er Jahre des 20. Jahrhunderts, war das, was man heutzutage als Bananenrepublik bezeichnet. Also tatsächlich eines dieser Länder, das am meisten leidtragend war, was die Machenschaften dieser Obstfirmen aus den USA angegangen ist, die in diese Länder kamen und sie quasi wirtschaftlich ausgebeutet haben und auch so dominiert haben, dass sie zum Beispiel auch die Regierungen entsprechend beeinflussen haben können, wer in der Regierung sitzt und all solche Dinge. Und zu jener Zeit, also in den 30er Jahren, ist Ecuador direkt, also mitten in, wie soll ich sagen, politischem Chaos. Es gibt tatsächlich dann in den 30er Jahren einen Präsidenten sogar, der versucht, diese Strukturen aufzubrechen, der dann später nochmal viermal Präsident wird, aber mit Unterbrechungen. Und die Unterbrechung, die erste, ist deshalb, weil er, nachdem er versucht, diese Strukturen aufzubrechen, wird klar, er kann das nicht machen über klassische demokratische Möglichkeiten und deswegen artet seine Präsidentschaft zu einer Art Diktatur aus und deswegen wird er nach 11 Monaten auch schon wieder abgesetzt. Und in diesem Zeitraum passieren eben diese Dinge auf dieser Insel und natürlich hat da niemand die Ressourcen dann hier groß sich zu beschäftigen mit Auswanderern aus Deutschland,
vor allem mit so einer untereinander Handvoll, streiten. Genau, mit so einer Handvoll Auswanderern, das war jetzt keine Riesengruppe.
So kann die Baronin halt ihr Treiben weiter fortführen auf dieser Insel. Das wird ja aus vielen Gründen kritisiert. Zum einen, weil sie sich halt wirklich so schlecht verhält. Zum zweiten, glaube ich, haben die Widmers und auch Dore verachten so sehr diese Sache, dass sie irgendwie 3 Liebhaber hat und dort ein sehr wildes Leben führt. Und dann ist halt der Punkt, dass sie ja gewalttätig ist. Also sie soll auch nicht nur auf Hunde geschossen haben, sondern tatsächlich hat sie auch einmal auf einen Dolmetscher geschossen, der vorbeigekommen ist und dem hat sie einfach in den Bauch geschossen. Und zum Glück konnte Friedrich ihm dann das Leben retten, aber ansonsten hätte die Baronin tatsächlich die erste Person in unserer Geschichte umgebracht.
Die Baronin ist auf jeden Fall Trouble, kann man glaube ich schon mal festhalten.
Ja, und sie behandelt auch ihre Sklaven nicht gut, also zumindest einen.
So nennt sie auf jeden Fall schon Sklaven.
Ja, also so hat sie die auch genannt anscheinend und der eine Rudolf, der wird immer wieder geschlagen von der Baronin und von dem zweiten Liebhaber Robert und zwar so doll, dass Rudolf irgendwann flieht. Er sucht jetzt immer Schutz bei den Widmers oder versteckt sich gleich am anderen Ende der Insel, weil er anscheinend Angst davor hat, dass die Baronin ihn umbringen möchte.
Der erste Liebhaber ist ja eh schon geflohen, ne? Der ist ja schon abgereist. Das heißt, sie hat ja jetzt nur noch einen. Jetzt ist nur noch Robert quasi ihr Lieblingsmann aus dieser Gruppe. Und Rudolf ist weggerannt, hat sich versteckt. Aber nicht nur die Baronin und ihre Männer untereinander haben Stress, sondern generell ändert sich die Stimmung auf der Insel auch mit der Ankunft der Baronin. Und auch darüber schreibt Friedrich in einem seiner Briefe an die Zeitungen und er sagt Folgendes. Der Hass ist tödlich
Und wir sind selbst neugierig, wie das Drama enden wird, wenn ihr die Mittel und ihre sklavischen Jünglinge nicht ausgehen. Es ist traurig, dass man hier auch nicht in Ruhe gelassen wird. Grausames Karma. Außerdem schreibt er auch über eine andere Situation, wo es darum geht, dass er sich auch nachts nicht mehr wirklich sicher fühlt. Da schreibt er nämlich: Die Nächte und namentlich die Mondnächte sind nicht immer ganz so ruhig, wie es ein einsames Insel-Idyll erwarten ließe. Und allerhand undefinierbare Geräusche zeigen, dass man nicht alleine lebt. So hörte ich zum Beispiel in der vergangenen Nacht ein schmatzendes Geräusch in der Nähe. Und richtig, fraß das dickbäuchige Wildschwein die unten liegenden Pflaumen. Diesmal schoss ich rücksichtslos, aber leider zu hoch.
Dietrich hat jetzt nämlich auch eine Waffe, ne? Mhm. Also die hat er von einem der Schiffsfahrer bekommen. Das heißt, wir haben auch neben der Baronin noch eine Person, die jetzt eine Waffe auf dieser Insel hat.
Ja, es gibt nämlich einen Millionär, einen US-Amerikaner, der hat diese ganzen Artikel immer gelesen, diese Briefe gelesen, die Friedrich an die europäischen Zeitungen geschickt hat. Und der fand das alles ganz, ganz spannend. Und der hat ja auch das Geld, um da selber wissenschaftliche Experimente anzustellen. Und fährt dann mit einem Kamerateam, teilweise auch mit irgendwelchen Wissenschaftlern immer rüber zu den Galapagos-Inseln und möchte sich das Ganze mal angucken. Und der hat ja auch die skurrile Idee, da so einen Film zu drehen, bei dem die Baronin dann mitspielen soll. Und also ihr habt ja auch ein paar Aufnahmen daraus gesehen. Es wirkt jetzt nicht wie der nächste Hollywood-Blockbuster, sondern eher wie so ein...
Ein Testshoot.
Ja, oder auch fast zum Beginn von so einem Horrorfilm, finde ich. Wenn man weiß, was da passiert.
Also man kann das, finde ich, fast wie so ein... Hexenkessel bezeichnen, der jetzt langsam hochkocht, weil auf dieser Insel steigert sich alles hoch. Also nicht nur, du hast schon gesagt, die Baronin, die alle provoziert, dann haben wir das Ding, dass auch sie sogar mit ihren eigenen Liebhabern nicht mehr klarkommt. Der eine hat Todesangst. Dann soll es eine Affäre gegeben haben zwischen Margret und Friedrich, also dass die beiden Familien auf einmal, ja, untereinander, dass da Eifersucht herrschte und ja sogar eine Affäre auf kleinsten Raum. Und Dore und Friedrich haben sich halt auch nicht mehr gut verstanden.
Nee, also Dore ist jetzt endlich mal an dem Moment, wo sie realisiert, dass Friedrich vielleicht doch eher ein Egomane ist, der mehr damit beschäftigt ist, dass er die Posttonne durchgehend anstarrt, bis die wieder geleert wird und er seine Geschichten in die Welt tragen kann und ihr eigentlich gar keine Aufmerksamkeit mehr schenkt. Eigentlich im Gegenteil. Es gibt Berichte, dass er sie schlagen soll, dass er sie kontrolliert, missbraucht, dass sie diejenige ist, die die ganze Arbeit verrichtet und auch mit ihrer Erkrankung nicht gerade das Beste für diese Frau. Und deswegen merkt sie recht schnell, das alles ist hier auf jeden Fall nicht das Paradies. Friedrich rät ihr dann auch, ja, wenn du es so kacke findest, dann reiß doch bitte einfach nach Hause. Er fordert sie sogar auf, dass sie wieder abreisen soll, aber sie hat sich da ja auch alles mit aufgebaut. Das heißt, sie möchte jetzt nicht einfach wegen diesem einen Mann halt wieder gehen. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, dadurch, dass es hier einfach keine Ordnungsstrukturen und keine Regeln gibt, kommt es eben zu diesen Problemen. Also eigentlich wie so ein Experiment, dass man an diese Menschen oder unfreiwillig haben diese Menschen dieses Experiment durchgeführt, um zu gucken, können wir ohne Regeln und ohne Gesetze leben? Und ehrlicherweise merken sie sogar jetzt schon, eigentlich eher nicht.
Also wir haben diese persönlichen Beziehungen, die jetzt alle schwierig werden. Dazu kommt, es gibt eine unglaubliche Dürre. Also die Süßwasserquelle wird jetzt also versickert so ein bisschen. Ganz viele Tiere sterben, die Pflanzen gehen ein.
Und die Zigaretten sind ausgegangen.
Zigaretten gehen aus.
Die Baronin hat keine Zigaretten mehr.
Also alle sind total am Rande der Verzweiflung und warten darauf, dass sich es bessert. Und jetzt passiert im März 1934 das große Unglück oder das große Geschehen, um das sich ja auch ein bisschen unsere Folge dreht, nämlich auf seltsame Art und Weise verschwinden die Baronin und ihr Liebhaber Robert einfach.
Von einem auf den anderen Tag.
Ja, und sie werden nie wieder auftauchen. Man wird sie nie finden.
Ja.
Und was genau passiert ist, weiß man auch bis heute nicht. Es gibt aber verschiedene Berichte der übrig gebliebenen Inselbewohner. Wir fangen mal an mit dem Bericht, was die Unfalltheorie oder nicht Unfalltheorie, sondern
Die harmloseste Theorie
ist. Die Widmers erzählen nämlich, und das erzählen sie jetzt zum einen Friedrich und Dore, aber auch der Welt später, dass die Baronin und ihr einer Liebhaber Robert einfach ein vorbeifahrendes Schiff genommen hatten, wo Freunde von ihnen zufälligerweise vorbeigekommen wären. Und sie wären dann auch zu den Widmers gegangen, hätten sich verabschiedet, hätten gesagt, weil der andere Liebhaber hat ja noch bei den Widmers gehört, ja, er soll doch bitte einfach auf die Tiere aufpassen, die Habseligkeiten übernehmen. Und dann hätten sie sich verabschiedet, wären auf dieses Schiff gestiegen und so verschwunden und glücklich in den Sonnenuntergang gesegelt wahrscheinlich.
Also genau davon gibt es eigentlich nur die Berichte von den Widmers und es gibt auch eigentlich kein Lebenszeichen mehr von der Baronin und dem Liebhaber danach. Also die wurden nie wieder gesichtet, es wurde nicht übertragen, wo die gelandet sind, wo die mit dem Schiff angehalten haben. Man weiß auch nicht, wer sie mitgenommen haben soll, denn hinzu kommt, dass man auch ehrlicherweise nie so ein Luxusschiff gesehen hat, was sie ja eigentlich angekündigt hätte.
Und auch die Hütte, in der sie gelebt haben, da waren auch alle Sachen noch drin. Also die haben auch nichts mitgenommen.
Ja, also
das ist schon verdächtig, ja.
So ihre wichtigsten Habseligkeiten haben sie zurückgelassen. Und das finden natürlich auch Dore und Friedrich total merkwürdig. Dazu kommt, dass sie Schüsse und Schreie vernommen haben.
Mhm.
Und deswegen sind sich Dore und Friedrich sicher, sie haben einen Mord mitbekommen. Und sie sind sich sicher, dass die Widmers vielleicht auch oder sehr wahrscheinlich mit der Hilfe von Rudolf. Rudolf ist ja der zurückgelassene Liebhaber, der um sein Leben gebangt hat, der anscheinend auch wirklich was gegen die Baronin hatte, sich der Baronin und des anderen Liebhabers entledigt hätten. Und sie schreiben jetzt sogar einen Brief nach Deutschland. Das ist ein Hilfegesuch. Sie sagen, rettet uns, wir sind Zeugen eines Mordes geworden und nun erwartet jeden von uns eine tödliche Kugel im Busch. Und das wird tatsächlich die Theorie sein, bei der Dore und Friedrich bleiben. Sie glauben, die Baronin und Robert wurden von den Widmers ermordet, zusammen mit dem Liebhaber Rudolf.
Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, dass ja der Lorenz, Lorenz ist der Hauptnutznießer des Verschwindens, weil laut der Geschichte von Widmer hatten sie ja gesagt, ja, nimm dich unsere Habseligkeiten an und so weiter. Und er nimmt sie und verkauft alles.
Ja. Also
er ist derjenige, der tatsächlich profitiert davon, dass die beiden weg sind.
Verkaufen richtig die Habseligkeiten. Das ist für mich fast so eins der größten Indizien dafür, dass es vielleicht dann doch kein freiwilliges Verschwinden war, weil man hätte das wertvollste Gut und Hab ja schon mitgenommen.
Ja, und es gibt auch verschiedene Geschichten, die erzählen. Also zum Beispiel erzählt der Rudolf Lorenz auch einmal, dass die Baronin, dass die vielleicht einfach Selbstmord begangen hat mit ihrem Liebhaber, dass die einfach ins Meer gelaufen wären und dort von den Haien aufgefressen wurden, nachdem sie ertrunken wären. Und das sind alles so Sachen, ja, wo man natürlich sehr, sehr stutzig wird.
Aber, wie ich ja gerade schon einmal angekündigt hatte, Rudolf Lorenz, der bricht 1934 selbst dann auf. Also er fährt mit einem Seemann und einem Schiffsjungen zu einer weiteren Insel. Doch auf dem Weg dorthin gibt es ein Schiffsunglück. Der Schiffsjunge, der ertrinkt, zumindest konnte man ihn nie wieder finden, der wurde einfach nicht mehr gesehen. Und die anderen beiden Männer müssen dann auf eine andere Insel gehen, um irgendwie zu überleben, weil deren Schiff halt nicht mehr existiert. Und dort verdursten sie. Das heißt, wenn Rudolf Lorenz den Mord begangen haben soll, dann hat es ihm nicht ganz so viel gebracht, weil er war wenige Monate dann selber tot.
Also wir haben jetzt, einmal kurz zur Erinnerung, auf dieser Insel.
Vielleicht müssen wir echt mal aufzählen,
ja,
wie viele Menschen
nur sind. Noch die Widmers und Friedrich und Dore. Also eigentlich die Leute, mit denen das angefangen hat. Mit denen, die auch zuerst auf der Insel waren. Die sind jetzt noch da. Aber es wird noch mehr unglückliche Todesfälle geben auf dieser Insel.
Ja, es stirbt noch eine Person.
Es stirbt noch eine Person. Und zwar passiert das am 21. November 1934. Da stirbt der Mensch, mit dem unsere Geschichte angefangen hat, nämlich Dr. Friedrich Ritter. Und zwar, das ist natürlich auch ein bisschen absurd, an einer Fleischvergiftung. Und da gibt es jetzt auch zwei Geschichten, die erzählt werden. Einmal die von Dore. Dore sagt, ja, wir hatten halt zu diesem Zeitpunkt wegen der Dürre, hatten wir nicht mehr viel Essen, das wir essen konnten. Deswegen haben wir die Hühner gegessen, aber nur die Hühner, die bereits gestorben sind, also die tot waren. Und deswegen ist Folgendes passiert. Wir haben leider einen Huhn gegessen, dem es nicht mehr so gut ging, beziehungsweise Friedrich hat das gegessen, weil er Essen nie wegwerfen wollte. Und dann hat er dieses verdorbene Fleisch gegessen und nicht vertragen und ist gestorben. Und Dore erzählt auch, dass dieses Ableben sehr friedlich war. Also sie hätte dann noch Nietzsche vorgelesen, während er gestorben ist. Und ihm ging es sehr gut, also gut im Sinne von sterben, aber es war ein friedlicher Tod.
Ja, also genau das ist macht, also wirklich diese Beschreibung, wie Dore selber sagt, wie ihr Mann gestorben wäre, das macht sie wieder super verdächtig, weil ich glaube, wenn du eine Fleischvergiftung hast und die Folgen, die der Körper dadurch erleidet, es ist so schmerzhaft, dass man bestimmt nicht einfach friedlich Nietzsche vorgelesen bekommt und wegschlummert. So.
Ja, vor allem, es ist ja auch so, dass sie ja dann die Wittmers holt, oder? Und sie holt sie aber, als es schon zu spät ist. Und wenn ich es richtig gelesen habe, schreibt er dann ja auch noch eine Nachricht, oder?
Ja, und das ist ja auch total absurd, was jetzt passiert.
Genau, also die Wittmers erzählen nämlich eine andere Geschichte. Sie sagen, sie sind dazugekommen. Und es war schon so, dass Friedrich totale Krämpfe hatte, nicht mehr reden konnte, aber er schreibt eine Nachricht, auf der steht: Ich verfluche dich in meinem letzten Atemzug. Und das wendet sich an Dore. Und Dore soll diese Nachricht auch ganz schnell in den Mund gesteckt haben, damit die anderen es nicht mehr richtig lesen können.
Und einfach runtergeschluckt
haben. Ja, und jetzt haben wir haben ja schon gehört, Dore hat die Wittmers eigentlich, oder vor allem Margret Wittmer, hat sie tatsächlich an dem Mord an den an der Baronin bezichtigt. Und jetzt bezichtigen die Wittmers aber auch sie an einem Mord. Die Wittmers glauben nämlich, dass Dore Friedrich umgebracht hat. Und zwar, weil er sie so lange gepeinigt hat, hat sie ihm jetzt mit Absicht das Fleisch gegeben, das schlecht war oder das sogar vergiftet.
Was glaubt ihr?
Also, es ist ja so, dass er dann tatsächlich an Botulismus gestorben ist, also an diesem Botulinus-Toxin, das entsteht bei verdorbenem Fleisch, benannte er nach dem lateinischen Wort für Wurst. Botulus.
Weil Wurst vergiftet ist. Also,
na, weil es benannt ist nach Wurst, die vergiftet war, eigentlich, die es im 19. Jahrhundert tatsächlich identifiziert worden ist. Ich glaube, die Geschichte ist, dass ein gesamter belgischer Musikverein nach einer Trauerfeier erkrankt ist und 3 davon sind gestorben. 10 ist dann auch noch sehr schlecht gegangen, weil sie verdorben an Schinken bzw. Wurst gegessen haben. Und der das dann identifiziert hat, der bei Robert Koch auch war und sich eben ausgekannt mit solchen Dingen, der hat dem Ganzen dann den Namen Botulismus gegeben. Und hier ist es ja so, dass das sehr tödlich sein kann, aber man kann dem entgegenwirken, indem man die Sachen einfach richtig durchkocht. Und eine Theorie ist ja, dass, weil sie ja auch von diesem Fleisch gegessen hat, dass sie ihres richtig durch erhitzt hat, und das muss man ja nicht lang erhitzen, und seines nicht.
Aber wusste man zu dem Zeitpunkt schon, dass diese Krankheit existiert oder dass es die Folgen geben kann? Also das war dann davor wahrscheinlich.
Also der Botulismus an sich, also das, was passieren kann, wenn man verdorbenes Fleisch isst und genau diese Wirkungen noch hat, das sind ja Lähmungserscheinungen zuerst, bevor man dann stirbt.
Also nichts Friedliches.
Nichts wahnsinnig Friedliches. Das wurde schon irgendwie im 18. Jahrhundert, also frühes 18. Jahrhundert entdeckt und dann eben Ende des 19. Jahrhunderts wirklich identifiziert, dass es hier ein Toxin gibt. Und es ist ja tatsächlich auch ein Toxin, also es ist eine richtige Vergiftungserscheinung und nicht einfach ein Krankheitserreger, wo man dann an einer Krankheit leidet, sondern wirklich vergiftet. Und das war zu jener Zeit klar. Also, und das haben die sicher auch gewusst. Das hat sich ja auch der Ritter
gewusst. Auf jeden Fall kann man ja festhalten, dass zumindest entweder Margret oder Dore lügen muss. Weil beide haben Bücher geschrieben, beide haben ihre Version der Geschichte aufgeschrieben und in den jeweiligen Versionen beschuldigen sie sich ja gegenseitig. Das heißt, irgendwer von beiden muss lügen, weil sonst kann es ja nicht mit rechten Dingen zugehen.
Und was man auch festhalten kann, ist, dass Friedrich am Ende daran stirbt. Also er wird nicht 140 Jahre alt, weil er sich nicht an seinen Prinzipien gehalten hat.
Yeah. Ganz schöne Ironie.
Ja, es ist so viel Ironie in dieser ganzen Geschichte. Also, wenn das jetzt nicht wirklich passiert wäre, finde ich, klingt das auch einfach wie so ein Agatha Christie-Roman, weil es gibt einfach verschiedene Personen in einem Szenario, wo man nicht entfliehen kann. Also, Hercule Poirot hätte noch gefehlt, der irgendwie da anreist, noch auf irgendeinem Schiff.
Deshalb ist er auch dann ein Romanautor oder ein Krimiautor, der sich dann auch für diese Geschichte sehr interessiert.
Ja, klar, weil es ist ja
der französische Autor.
Ja.
Ja, Georges Simenon. Der, wie zu jener Zeit ja auch, wie viele, also was ja auch so nicht außergewöhnlich war, dass so Autoren, die eigentlich Romane und so weiter geschrieben haben, dass die als Zeitungsreporter und der war in der Gegend als Zeitungsreporter und war eben tatsächlich auch auf der Insel und hat dann drüber geschrieben und dann später eben auch einen Roman.
Aber trotzdem konnte er nicht richtig aufdecken, was passiert ist. Ne? Also er hat es dann eher nochmal literarisch verwertet. Aber das finde ich auch so spannend daran, dass halt, wie du davon erklärt hast, dadurch, dass halt Ecuador selber so viele Probleme intern hatte, sind ja nie irgendwelche Ermittlerinnen, Polizisten und so weiter dorthin gefahren und wollten das mal aufklären, weil niemand wirklich daran Interesse hatte, herauszufinden, was passiert ist. Und deswegen können wir da auch nur spekulieren. Ich persönlich finde tatsächlich die Theorie des. Also ich glaube schon, dass vielleicht da Margret oder dass die Wittmers. Also ich finde, das klingt am realistischsten, oder Leute?
Aber jetzt, also du redest jetzt über den Tod der Baronin.
Ja, und dann auch.
Aber du glaubst doch jetzt nicht, dass die Wittmers auch Friedrich umgebracht hätten,
oder? Ach so. Wendy Widmers das waren, dann glaube ich, dass Dore, das, dann glaube ich, dass sie auch das erfunden haben, dass Dore angeblich ihren Mann getötet hätte. Weil wenn man selber zum Mörder wurde, dann will man vielleicht noch in seinem eigenen Buch da was reinpacken, was er auf die anderen
naja,
auch schlecht
abfärben
kann.
Oder alle lügen. Und das ist tatsächlich so, dadurch, dass sie so isoliert waren und halt wirklich ihre eigenen Rechte auf dieser Insel erschaffen konnten, dass jeder sich so ein bisschen gesagt hat, ja gut, wenn ich hier keinen weiteren Ausweg sehe mit jemandem.
Alle, es ist eine große Verschwörung.
Nee, jeder ist halt gegen die Person vorgegangen, die er irgendwie selber nicht so mochte. Oder, also es gab ja für alles Motive. Also es gab tatsächlich ein Motiv, gegen die Baronin vorzugehen. Ich glaube auch von den Widmers, also wenn sie wirklich...
Von allen eigentlich.
Ja, ja, aber also gerade wenn sie wirklich so das Trinkwasser der Widmers... Also Friedrich und Dore hatten ja eine eigene kleine Quelle noch. Das heißt, die Widmers hatten vor allem den Konflikt. Und dann gab es natürlich auch noch diesen Liebhaber, der ja zu den Widmers geflohen ist und der sich ja wirklich von der Baronin sehr beängstigt gefühlt hat. Und dann halt auch, dass sie irgendwie das Babypulver geklaut haben. Und sie hat halt dieses Paradies gestört. Also das, finde ich, ist schon ein großes Motiv. Und dann halt, dass Dore mit Fried, also ich verstehe nicht den Mord, wenn sie einen begangen hat, aber ich verstehe, dass Dore vielleicht so, wie man zumindest gehört hat, jetzt Friedrich nicht der beste Ehemann für sie war.
Aber es gibt auch die Geschichte, dass Friedrich schon seine Ehefrau kontaktiert hat, dass sie auf die Insel kommt. Und wenn das stimmt, wäre das natürlich schon auch ein starkes Motiv.
Ja, er wollte seine Ex-Ehefrau auf die Insel holen und Dore austauschen, ja.
Ja, stimmt.
Also
das
Dore geht
gar nicht mehr so im Kopf.
Ich schwenke wieder um.
Also für mich ergibt es am meisten Sinn, dass Lorenz mit Hilfe der Widmers die Baronin und Bubi Philippson umgebracht hat. Er ist von ihnen geprügelt worden und er hat gewusst, mit ihnen kann er auf einer Insel leben und die Widmers haben sie wahrscheinlich auch nicht mögen. Also entweder das Lorenz selber oder mit den Widmers, weil er war derjenige, der davon profitiert.
Aber die Widmers müssen ja eigentlich was gewusst haben, weil sie hätten ja sonst ihn gedeckt. Weil sonst hätten sie sich
aber was wollen sie machen?
Ja.
Also, und hätte man sie entsorgt oder, also wo sind sie?
Im Wasser, bei den Haien.
Die Selbstmordtheorie ohne Selbstmord. Einfach zu den Haien geworfen. Also,
dass man die ermordet hat, erschossen, es gab ja die Schüsse, und dann ins Meer geschmissen.
Stimmt, das macht ihn für mich auch wieder sehr verdächtig, dass er selber von einem Selbstmord gesprochen hat.
Und dann verkauft er ihre Habseligkeiten, dann heuert er bei diesem einen Mann und da kommt halt das Unglück dazu, dass er unbedingt weg wollte. Und ich glaube, dessen Boot, der dann gemietet hat, der wollte es ja anfangs gar nicht machen, weil er gesagt hat, sein Motor ist nicht gut genug. Und das hat sich dann als wahr herausgestellt.
Das Schicksal zugeschlagen.
Ja. Und ich glaube, Dore hat einfach den Friedrich umgebracht.
Ja. Aber wer auf jeden Fall überlebt hat und tatsächlich auch noch bis ins Jahr 2000 auf Loriana wohnte, ist Margret.
Ja, Dore hat ja auch überlebt, die ist aber zurück nach Deutschland gefahren. Die ist also fluchtartig von dieser Insel abgereist, hat gesagt, das erste Schiff, bitte nehmt mich mit. Ich finde, das spricht auch ein bisschen dafür, dass sie wirklich Angst hatte und vielleicht auch vor den anderen Mitbewohnern.
Und deswegen wurde Margret dann später zur Lady von Floriana. Also die wurde wirklich Lady von Floriana genannt.
Weil ihr Mann auch verstorben ist. Ne?
Oder halt Königin.
Genau, also sie war dann am Ende die einzige Überlebende mit ihren Kindern. Obwohl, man muss auch sagen, also es gab noch viele tragische Todesfälle. Also der Sohn, der aus der ersten Ehe von Heinz Widmer stammte, der ertrinkt tatsächlich 1951 bei einem Badeunfall. Heinz Widmer stirbt ja dann auch und damit ist halt nur noch Margret da mit ihren Kindern. Die Kinder holen dann aber auch wieder mehrere Leute auf die Insel. Also zum Beispiel Ingeborg, die Tochter, hat auch einen Ehemann, der verschwindet aber auch. Und der verschwindet vor allem auch spurlos. Also seine Leiche wird auch nie gefunden. Das macht für mich die Widmers auch wieder extrem verdächtig. Also warum verschwinden da einfach die ganze Zeit Leute?
Richtig komisch. Ja. Dann hat ja Margret auch noch ein Hotel da eröffnet. Und da gibt es auch tatsächlich echt so in irgendwelchen Dokus. Ich habe in irgendeiner Doku gesehen, wie da ein Reporter hingereist ist. Und sobald man sie auf den Mord anspricht, verweist sie nur auf so eine Tafel irgendwie im Eingang, wo dann alles so aufgezeichnet ist und sagt dann so auch so mit breitem Kölner Dialekt, wird das, was ich jetzt nicht imitieren möchte, weil es wird sehr schlecht sein, dass sie einfach das Buch lesen soll, was sie geschrieben hat. Und dann wird man darüber schon informiert werden.
Oh, das ist sie nicht, also dieses Buch war ja wirklich so ein Bestseller dann. Dafür auch ausgezeichnet worden, oder? Sie hat irgendwie ein Bundesverdienstkreuz oder so bekommen.
Ja, total absurd. Ich verstehe überhaupt nicht, warum, also ihr Buch hat ja super viel Bedeutung gehabt und Dores aber gar nicht. Und wenn wir jetzt, wir haben ja gerade darüber diskutiert, dass wir nicht glauben, dass die Widmers unschuldig sind. Und dann bedenken wir mal irgendwie, dass es gibt ein Buch, das zum Bestseller geworden ist von dieser Frau, die vielleicht sogar ja, in einen Mord verwickelt war. Und jetzt gibt es eine Jugendherberge bzw. ein Hotel, wo die Leute hinpilgern und alle total begeistert sind. Also ja, Leute, falls ihr einen Urlaub machen wollt mit einem kleinen Extra-Kick, könnt ihr mal nach Floridana auf dieses Hotel gehen, weil das gibt es tatsächlich immer noch.
Wir haben ja tatsächlich auch einen zweiten Podcast. Also wir haben die Nachbarn gemacht. Das war eine Investigativreihe, wo wir recherchiert haben, was in Hessen passiert ist. Das ist ein bisschen ernster als jetzt Mord auf Ex. Also wir trinken kein Bier währenddessen.
Du meinst, wir fahren jetzt nach Floridana.
Und ich würde tatsächlich mal besprechen wollen, ob wir nicht auch da investigativ mal versuchen, was rauszufinden.
Raus, was passiert ist. Ja, mal gucken. Wir nehmen euch dann mit.
Also ich glaube, es ist ja wahrscheinlich schwierig jetzt noch irgendwie tatsächlich rauszufinden, also wer jetzt, weil alle Leute, die beteiligt waren, sind entweder tot oder wollen nicht die Wahrheit
sagen. Oder halt die Nachfahren, die natürlich auch positiv sprechen über ihre Eltern.
Aber ich glaube, diese ganze Geschichte ist auch was, mit dem wir auch viel zu tun haben, wenn wir Geschichten machen, dass wir nicht wissen, auf welche Quellen wir uns verlassen können. Oder was grundsätzlich eher eine Frage oder Problem der Geschichtswissenschaften an sich sind. Und hier ist es halt auch so interessant, weil wir tatsächlich Leute haben, die dort waren, und das haben wir selten bei Quellen, die wirklich vor Ort waren und nicht in einem Abstand von 10, 50, 100 Jahren davon berichten. Aber die alle natürlich unterschiedliche Beweggründe haben, warum Klar. sie bestimmte Dinge wie schreiben.
Ja, das ist echt super schwierig. Also voll der Jackpot, dass man eben diese Zeugenberichte hat aus erster Hand, aber ja, jeder mit einer eigenen Agenda. Ja,
es gibt niemanden, der dagegen was sagen kann. Mhm.
Genau, und man muss halt immer überlegen, warum schreibt diese Person das? Tut sie es halt, um sich selber zu schützen? Tut sie es halt vielleicht auch einfach, ja, weil sie glaubt, dass etwas so gewesen ist. Also das ist ja auch zum Beispiel das große Problem. Deswegen wird bei der Polizei oder auch in Gerichtsverfahren haben Zeugenaussagen nicht so eine hohe Stellung, weil Menschen im Nachhinein Sachen verändern oder beziehungsweise einfach anders erinnern. Ja. Also ich könnte euch jetzt wahrscheinlich morgen anrufen und sagen, was für eine Farbe hatte mein T-Shirt? Und ihr sagt, ja, das war rot. Weil ihr das, oder wenn ich sage, war mein T-Shirt rot, dann, ja, das war rot. So. Weil man sich da auch manchmal, also im Nachhinein einfach anders erinnert und dann sich auch Sachen wieder greift, die man halt dann mal gehört hat. Deswegen muss man sowieso immer alles doppelt bedenken. Und hier haben wir halt auch noch zwei Parteien, die ja auch noch beschuldigt werden, selber Sachen begangen zu haben. Deswegen finde ich es auch so schwierig. Ich finde tatsächlich unter dem Aspekt auch ein bisschen schwierig die Einordnung der Baronin. Weil die wird ja als absolutes so Hass-Symbol hier aufgezeigt. Aber sie ist ja schließlich auch verschwunden und man könnte vermuten, dass ihr etwas zugestoßen ist. Und dann würde ich sie natürlich auch möglichst unsympathisch machen wollen.
Also ich würde sagen, wir verlinken sowieso mal die Quellen, die wir verwendet haben in der Folgenbeschreibung. Aber wie ist das bei euch, also wenn ihr jetzt eure normalen Podcast-Folgen macht, habt ihr mittlerweile so eine riesengroße Bibliothek mit 1000 Büchern? Oder wie ist eure Arbeit, wie ist eure Vorgehensweise? Oder ist Wikipedia schon auch manchmal so, ja, easy, Wikipedia?
Also Wikipedia ist, verwende ich oft irgendwie so als Startpunkt. Mhm. Also einfach, wenn ihr einen Überblick haben will, da gibt es ja dann auch genug, also oft gibt es dann auch Literaturhinweise und dann schaut man sich dort an, was da immer geschrieben haben.
Wikipedia ist auch immer besser geworden, oder? Mittlerweile kann man
es
da
kommt
doch...
Auf den, es kommt
ja,
auf
ich wollte auch gerade sagen. Und also es kommt auf den Autor drauf an, genau. Oder die Autorin.
Aber es gibt ja auch oben das Symbol, ob die gesichert sind, also ob das irgendwie jemand geschrieben hat und das noch nicht geprüft wurde oder ob es schon irgendwie Fakten...
Also es ist ein guter Startpunkt, um irgendwie Basisliteratur zu finden, aber meistens schaut man sich dann, hat die Person später nochmal was geschrieben oder weil oft sind nicht die aktuellsten Werke drin und so weiter. Also ich würde Wikipedia nicht einfach davon...
Aber wie groß ist eure Bibliothek?
Zu groß. Also ich versuche die meisten Dinge jetzt über E-Books zu machen. Ist auch einfacher dann in der Vorbereitung.
Wie voll ist eure Festplatte?
Ich habe mir einen neuen Computer gekauft mit 4 Terabyte. Damit
oh, noch 4? Ja. Das ist wirklich sehr, sehr viel.
Ja, aber es ist halt schwierig. Also ich bin auch jetzt zum Beispiel hierfür, hat man ja allein schon diese zwei Bücher der Zeitzeugen gelesen. Und da hast du dann auch schon wieder irgendwie... zwei Werke und auch zwei Werke, die so unterschiedlich sind. Aber ja, es ist super spannend. Ich fand auch in diesem Fall so super interessant. Es gibt ja so viele Medienberichte darüber und ein sehr großes öffentliches Interesse. Dieser Fall wird sehr viel diskutiert. Da haben wir vorhin kurz schon drüber gesprochen. Warum sind wir so interessiert an diesem Fall?
Ja,
Weil eigentlich ist es, also es ist gar nicht so spektakulär, finde ich, weil es kein zusammenhängender Fall ist. Also es ist da schon diese Gemeinschaft, aber diese Mordfälle oder alle Leute, die sterben oder verschwinden, es hat vielleicht gar nichts miteinander zu tun. Also die Baronin nichts mit dem Friedrich. Mhm.
Also, ja, und jeder ist ja auch auf seine eigene Art und Weise super skurril. Also sei es irgendwie die Unterschiedlichkeit der Person, also ich glaube, die Widmers sind ja noch so die, in Anführungszeichen, Normals mit ihrer pragmatischen Herangehensweise, aber alle anderen, dass die überhaupt schon Briefe schreiben und darüber berichten und wie sie sich selber darstellen, hat ja schon was für sich. Und wir haben ja vorhin schon einmal gesagt, es könnte auf jeden Fall so ein Agatha Christie-Roman sein. Oder ich habe zum Beispiel auch irgendwo gelesen, das war dann die Überschrift von irgendeinem Artikel, Fluch auf Floriana. Und ich finde, das klang 1:1, 2, 3, ausgedacht einfach.
Tatsächlich gibt es Gerüchte, dass ein Fluch auf dieser Insel liegt, weil so viele Menschen dort gestorben sind. Aber ja, ich finde es auch, also ich finde es spannend unter dem Aspekt von diesem Experiment. Also, dass man sich irgendwie, vielleicht jeder schon mal gedacht hat, ich war zum Beispiel letzte Woche in den Bergen und da habe ich gedacht, boah, warum hau ich nicht einfach ab und hol mir so eine Berghütte und wohne hier jetzt? Also dieses Ding, dass man manchmal denkt, ja, ich lasse unsere ganze Welt hinter uns und ich mache mir einfach mein eigenes schönes Leben auf. Und genau das haben diese Menschen hier gemacht. Und sie haben uns aber so deutlich gezeigt, was vielleicht natürlich auch an den Charakteren lag, wo wir schon gesagt haben, die waren ja auch alle sehr speziell. Aber sie haben uns sehr deutlich gezeigt, es geht eigentlich nicht.
Man braucht halt Kultur. Und man merkt es ja auch daran, als dieser Millionär kam mit seinem Schiff und seinen Büchern und seiner Kultur auf dem Schiff, die haben dann irgendwie auch Musik da gehört und so, da sind Friedrich und Dore sehr, sehr gerne auch rübergegangen und haben das schon alles genutzt. Also Menschen, die eigentlich auf Kultur voll verzichten wollten, finden sie dann doch in solchen Momenten, glaube ich, als, naja, ich glaube, die Psyche braucht das, der Mensch braucht sowas eigentlich und auch Regeln.
Und gerade Friedrich, ich meine, Friedrich hatte ja ein großes Sendungsbewusstsein. Eigentlich wollte der ja die ganze Zeit Aufmerksamkeit haben.
Ja.
Nein, ich glaube, was hier auch so interessant ist, sie versuchen ja dieser gesamten Zivilisation und der Gesellschaft zu entfliehen. Und was sie machen, ist, sie bauen im Grunde die Dinge nach, denen sie entflohen sind. Ja, und sie gehen eigentlich daran zugrunde, an den Dingen, die sie eigentlich nicht haben wollten. Ja.
Aber auch absurd, dass genau auf so einer Insel eben dieser Spruch nach Darwin oder die Evolutionstheorie nach Darwin getestet wurde oder von ihm erstellt wurde und genau in so einer Atmosphäre auch Menschen mit der Insel an sich gekämpft haben und nur einige, die sich vielleicht richtig angepasst haben, irgendwie überlebt haben, wenn man es so...
Die Widmers, ja, die haben quasi darin bestätigt, dass sie in der Art und Weise, wie sie mit der Insel und den anderen Leuten umgehen,
also die Kölner.
Und was wir auch... Die Kölner, die haben es mal wieder geschafft mit ihrem Karneval. Und was wir ja auch sehen an diesem Fall ist, dass es, glaube ich, schon... Also, dass wir schon ein Rechtssystem brauchen. Also, dass es schwierig wird... Vor allem, wenn wir mehrere Menschen sind, wenn wir ohne Regeln existieren. Oder was meint ihr? Glaubt ihr, wir kriegen, also man könnte ohne Regeln existieren?
Ich würde dieses Experiment gerne nochmal sehen mit Leuten, die nicht alle so exzentrisch sind. Also wenn jetzt nicht die Baronin gerade da ist oder ein Friedrich, wäre das Experiment ja vielleicht auch anders verlaufen. Vielleicht hätten die auch gesagt, wer hat Bock, hier der Bürgermeister zu sein? Irgendwer wäre so, yo, ich mach den Job. Irgendwer macht den anderen Job. Irgendwer wird Bäcker, so.
Aber das wären auch Regeln, aber die wären dann implizit. Die würden man sich dann, also da würden sich alle dran halten, weil sie denken, es gibt diese Regeln oder weil sie einfach sagen, es wäre vernünftig, sich an die zu halten. Aber es wäre dann quasi so ein ungeschriebenes Gesetz im Grunde. Aber es wären auch Regeln.
Ja, und da müssten die Menschen sich halt drauf einlassen können.
Und spätestens an dem Punkt, wo der erste Konflikt kommt, ob es jetzt einfach, also wir sind gerade in einem kleinen Raum zu viert und ob es jetzt einfach ist, ich nehme kurz dein Bier und trink da kurz draus, also und du sagst, hey, das geht gar nicht. Spätestens ab dem Punkt, wo wir diesen Konflikt haben, bräuchte es ja eine Person, also beispielsweise jemand von euch, der einschreitet und sagt, so machen wir das jetzt oder du hast recht oder
du darfst.
Ja, ihr müsst den Raum verlassen.
Ja, genau. Aber das Problem ist halt, wenn du diesen Raum nicht verlassen kannst, weil du auf einer einsamen Insel bist. Aber ja.
Das ist euer Problem.
Ja. Aber genau, deswegen.
Aber das funktioniert dort nicht. Und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, sie versuchen solchen Regeln zu entfliehen und solchen Dingen, aber sie kommen natürlich auch drauf, es funktioniert einfach nicht. Ja. Und, aber hier dann auch wieder interessant, weil der Daniel auch von diesen impliziten Regeln gesprochen hat. Ich glaube, diese impliziten Regeln haben funktioniert zwischen den Widmers und den Ritters, weil sie mehr oder weniger dasselbe wollten. Und dann kommt quasi dieser Agent of Chaos in Form der Baronin und wirft das Ganze natürlich noch einmal durcheinander und dann zeigt so ein Gefüge, das relativ lose ist, relativ schnell auch Risse, oder?
Ja. Wie ist es denn bei dem Kokosnuss? Menschen.
Ich habe es jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, was tatsächlich passiert, aber ähnliche Dinge, die auch in erster Linie auf Befindlichkeiten der einzelnen Leute basieren, natürlich dann auch eben dieses Draufkommen, dass das Leben auf so einer kleinen Insel nicht so paradiesisch ist, wie man sich es vorstellt. Also die Muster sind eigentlich schon immer dieselben. Wie hat es Sartre gesagt, dass die Hölle die anderen sind? Und ja. So ist es schlussendlich auch auf jeder Insel, wo dann irgendwie Leute zusammengewürfelt werden.
Ja. Also eigentlich hatte Friedrich schon die richtige Einstellung, wenn er gesagt hat, ich will einfach nur alleine chillen.
Ja.
In dem Sinne haben wir euch jetzt, glaube ich, jeden Traum vom Auswandern zerstört. Und ihr seid jetzt hoffentlich alle ganz glücklich, dass ihr zu Hause in eurem Wohnzimmer in dem Mehrfamilienhaus mit vielen Nachbarn sitzt und wir alle Regeln haben. Keine Ahnung, ihr dürft immer noch gerne alle auswandern, aber vielleicht nicht nach Floriana.
Also falls irgendwer, der gerade zuhört, auch selber seine eigene Theorie hat und sagt, oh Mann, sind die dumm, ist doch so klar, ich weiß es, schreibt uns das ruhig mal. Also Geschichten aus der Geschichte, ihr habt jetzt auch einen Instagram-Kanal, ihr möchtet auch gerne Kommentare erhalten. Wir wollen auch liebe Kommentare, nicht die Hate-Kommentare und dann könnt ihr euch melden.
Und ich würde noch mit einer Sache abschließen, was ja eigentlich auch eine...
Ich habe auch noch eine Frage an euch.
Ah ja, nee, dann macht ihr das erst, weil wir haben eigentlich immer so eine Rubrik, die heißt Leos Tipp.
Ah ja.
Da sagt Leo am Ende noch was, was man sich irgendwie gut anhören, schauen, was weiß ich könnte, und das würde ich gleich nochmal in die Runde schmeißen, aber sag, mach.
Ich habe nur die Frage, weil ihr immer so zu irgendwelchen Begriffen dann direkt eine Geschichte habt, ist ja auch euer Job jetzt irgendwie, und ihr wisst, woher der Begriff kommt und ihr wisst, wann das passiert ist und so weiter. Guckt ihr manchmal so, wer wird Millionär, und denkt euch, fuck, das ist ja so easy. Ich muss da mitmachen. Ich weiß jetzt alles.
Tatsächlich ist es, glaube ich, anders. Wir kokettieren eher mit unserem Nichtwissen, weil ich glaube ich, das ist was glaube ich, wichtig ist für uns, eben zu zeigen, dass wir zwar viel wissen, aber dass wir noch viel, viel mehr nicht wissen.
Also ihr wisst viele so spezielle Geschichten
also
auch, oder?
Also ich würde euch auf jeden Fall anrufen, wenn ich einen Telefonjoker
ja,
hätte.
Ja, bitte. Können wir das jetzt sofort beschließen? Ich gehe da niemals hin, weil es wird nur peinlich. Aber falls ich doch irgendwann mal wie Friedrich so ein bisschen denke, ich wüsste alles. Dann
nein, nicht, weil mir ist nämlich auch gerade eingefallen, und das ist auch typisch für Dinge, die ich einfach einmal so sage oder recherchiert habe. Es war natürlich nicht Sartre, der es gesagt hat, sondern Camus.
Okay, du bist raus als Telefonjoker.
Camus.
Nein.
Aber nein, also ernsthaft gemeint so. Also habt ihr es oft, dass ihr irgendwie im Alltag irgendwas seht und ihr habt dann direkt irgendwelche Gedanken und für euch macht die Welt für euch ein bisschen mehr Sinn?
Mittlerweile eigentlich, also schon ein bisschen mehr, seit wir diesen Podcast machen, weil eben unser Ding ist ja auch, dass wir im Grund mit den Geschichten auch den Leuten helfen wollen, zu verstehen, eben, warum wir jetzt in der Welt leben, in der wir leben. Und mir fallen natürlich... Also es ist so, ich vergesse auch viele Dinge wieder, die ich tatsächlich recherchiert habe, aber viele Dinge ergeben, ob es jetzt wirklich hilfreich ist für mein weiteres Leben, wenn ich weiß, warum was so historisch gewachsen ist und so weiter, sei dahingestellt. Es ist natürlich immer die Frage, wie sehr hilft uns Geschichte tatsächlich in unserem Leben, aber es ist einfach... Ich mag es einfach, gewisse Dinge zu wissen, wenn ich durch die Straßen gehe und weiß, warum was so.
Und ihr habt immer ein Smalltalk-Thema, oder? Also man trinkt einen Kaffee und dann ist Stille.
Das
und dann
ist schon
so,
schwieriger.
Und dann ist so, ja, wir können ja immer sagen,
dieser Serienmörder,
naja, vor allem
Mann,
niemand will
crazy.
Unseren Smalltalk hören. Also das ist immer so, dann irgendwie rede ich mit Freunden über was und neulich habe ich dann auf einmal angefangen, habe gesagt, ja, gab's keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind, aber ich habe auf jeden Fall auf einmal von diesen zwei Schwestern erzählt, über die wir mal eine Folge gemacht haben, die am Ende haben die alle umgebracht in dem Haus. Und das, dann habe ich so angefangen, diese Geschichte erzählen und alle Leute guckten mich an auf dieser Feier und waren so, Lynn, also wir hatten einen guten Abend, bis du geredet hast. Also deswegen, ja, vielleicht.
Ja, man möchte irgendwann noch zeigen, dass man halt schon was, dass man was weiß. Und dann ist es halt aber sowas.
Ja, ich weiß nicht, ob das Serienmörderwissen da immer so gut ist. Aber wie gesagt, wir haben ja, das ist ja auch viel Geschichte, was wir irgendwie machen.
Bei uns ist es eher so, dass wir die Leute, glaube ich, positiv überraschen, weil sie nichts, also wir überraschen sie mit skurrilen Fakten. Mm. Und das ist, glaube ich, was, wo man manchmal so Leute catcht, wo Leute, glaube ich, oft Geschichte langweilig finden. Gestern hatten wir den Fall, dass jemand was von den Affenpocken erzählt hat und dann habe ich so gesagt, kennst du die Balmes-Expedition? Weißt du, wie man den Pockenimpfstoff damals nach Südamerika gebracht hat? Total spannend. Und das ist dann sowas, wo man dann Leute catchen kann, von wo Themen, die sie vielleicht eher mal langweilig finden würden.
Habt ihr drei geschichtliche Fakten, wo man immer mit Leute beeindrucken kann?
Ich habe einen, Das ist einer meiner das ist ein Lieblingsfakt von mir, aber das ist einer, der nur mein Lieblingsfakt ist und alle, denen ich erzähle, finden ihn super langweilig. Aber wir erzählen trotzdem, weil er so absurd ist. Und zwar hat es mit unserer Zeitrechnung zu tun. Ja, also, oder mit Schaltjahren vor allem. Also Schaltjahre, es hat ja den gregorianischen Kalender gegeben, wo umgestellt worden ist, und das ist in erster Linie gemacht worden, weil die Schaltjahre zu ungenau berechnet worden sind. Dann haben wir 10 Tage verloren was war das, 16. Jahrhundert oder 15. Auf jeden Fall. Dann wurde das Ganze neu berechnet und dann hat es geheißen, okay, alle 4 Jahre sind Schaltjahre, aber alle 100 Jahre fällt das Schaltjahr aus, um das Ganze auszugleichen. Das wäre aber noch immer zu ungenau gewesen. Also haben sie gesagt, das Ausfallen des Schaltjahres, das alle 100 Jahre stattfinden soll, das wiederum fällt alle 400 Jahre aus. Ja? Das heißt, und eines dieser Jahre war das Jahr 2000. Also das Jahr 2000, da hätte eigentlich das Schaltjahr ausfallen sollen, weil es aber das 400. von diesen 100 Jahren war, ist es nicht ausgefallen und niemand hat es gemerkt, weil das Schaltjahr wie immer stattgefunden hat.
Das muss man erstmal übermitteln an die nächste Generation.
Wer macht da sozusagen ein Buch und sagt so, dieses Jahr...
Naja, das war eben der Gregor, beziehungsweise die dann umgestellt haben auf dem gregorianischen Kalender. Aber ich finde es so absurd, weil das ist tatsächlich was stattgefunden hat und man merkt es nur dadurch, dass nichts passiert ist. Ja. Und ist eigentlich ein super außergewöhnliches Jahr. Außerdem ist natürlich auch ein neues Jahrtausend gewesen, ist auch nicht ganz schlecht.
Und habt ihr noch einen Leo-Tipp?
Also du meinst einen Podcast-Tipp? Mhm.
Oder also Leo-Tipp ist ein bisschen komisch formuliert. Es könnte alles sein, also ein Film, eine Serie, ein Buch, eine Zeitschrift ein Getränk.
Es könnte das letzte Buch sein, das du gelesen hast, das du sehr gerne gemacht hast. Also ich finde zum Beispiel sehr passend, jetzt mache ich kurz einmal einen, um zu zeigen, wie es funktioniert, für dieser Folge den Film Into the Wild. Also der ja auch zeigt jemand, der Zivilisation entfliehen kann.
Und auch sehr blauäugig war
dabei. Ja, auch sehr, sehr blauäugig dabei war. Ihr könnt natürlich auch eine Podcast-Folge von euch empfehlen, die ihr besonders
er sucht schon eifrig.
Findet.
Machen wir so, hier.
Ja, so, Daniel, mach schon.
Irgendwie finde ich das gerade perfekt.
Erkennt ihr Kohlraben schwarz?
Nein, das Buch.
Nee, das ist ein Hörspiel. Ist ein Hörspiel, eine Hörspielreihe. Ja. Gibt es mittlerweile in 2 Staffeln. Okay. Und das sind so Fälle. Also es ist so ein Ermittlerteam. Mhm. Und diese Fälle drehen sich immer, das ist so ein bisschen mythisch, weil die drehen sich um, also der Kern sind immer Märchen.
Ah doch, das kenne ich.
Und der Michael Kessler spricht die Hauptrolle. Mhm.
Der Rattenfänger oder so war da auch mal, oder?
Das kommt auch vor, genau. Also es kommt ganz viele Märchen. Also jede Folge ist im Grunde basiert auf einem Märchen und ist total spannend, weil diese Märchen werden so in die Gegenwart getragen und es ist total schöne Dynamik der Schauspieler und Schauspielerinnen, die da mitsprechen. Und das habe ich total gerne gehört. Jetzt 2 Staffeln habe ich wirklich so weggebinged.
Ja, das muss ich mir auf jeden Fall auch mal anhören.
Das ist doch sehr gut, das merke ich mir. Also ich glaube, wir haben alle unsere Rubriken abgehakt, die wir diesen Podcast uns selbst erschaffen haben. Und ich fand es sehr, sehr cool, von euch die ganzen Fakten zu bekommen.
Schön, dass ihr da wart.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ich würde sagen, jetzt trinken wir noch ein Bier.
Eine sehr gute Idee.
In dem Sinne.
Danke, wir geben uns selber Applaus.
Ja. Bis zum nächsten Mal bei Mord auf Ex. Und ja, schön, dass ihr alle dabei wart.
Tschüss. Und hört euch Geschichten aus der Geschichte an.
Oh ja.